Herzlich willkommen zur wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear, Gravel und Ultracycling. Moderiert und produziert von Johanna Jahnke.
Ein frohes neues Jahr wünsche ich euch hier aus dem Studio der wundersamen Fahrradwelt. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht oder seid sogar wie Ben Stiller einfach über Silvester raus auf den Berg und habt einen Overnighter gemacht. Denkt, die Bilder waren super. Ich war sehr neidisch. Ich war zwar auch auf dem Lande, aber so idyllisch wie bei dir sah das nicht aus. Ja, 2020 ist nun abgeschlossen. Mal sehen, ob alles besser wird. Und ich hoffe einfach, euch geht es gut und ihr könnt euch mit Plänen, die ihr vielleicht geschmiedet habt oder Touren, die ihr geplant habt, auch irgendwie freuen auf das, was vielleicht dann im Sommer kommt, wenn hoffentlich die Lage ein bisschen entspannter ist. Mein heutiger Gast ist die wunderbare Jana Kesenheimer. Eins der wenigen Self-Support-Ultrarennen, das in 2020 stattfinden konnte, ist nämlich das Three Peaks Bike Race gewesen. Und Jana war nicht nur dabei, sondern wurde auch von einem Filmteam begleitet. Und herausgekommen ist eine gerade erschienene, sehr, sehr sehenswerte Doku. Ich habe beim Zuschauen Gänsehaut bekommen und wollte, also es hat sich immer so abgewechselt zwischen, ich will sofort aufs Rad steigen, ich will mich sofort für dieses Rennen anmelden, ich will sofort in die Berge und dem Mitleiden, wenn es Jana mal zwischendurch nicht so gut ging. Wir sprechen über Janas Rennen, ihre Vorbereitung, welche Rolle auch ihr schwerer Unfall gespielt hat bei der Entscheidung zur Teilnahme in ihrem Rennen. Da hat sich bei ihr nämlich einiges verändert im Leben. Und ja, wie sich Unsupported auch mit dem Gefilmtwerden verträgt. Das ist ja auch ein Thema, über das immer wieder diskutiert wird. Auch wir haben darüber diskutiert. Ja, was dabei rausgekommen ist, das könnt ihr dann im Podcast hören. Und bevor es losgeht, ein Gruß vom neuen Supporter Komoot. Und darüber freue ich mich wirklich, wirklich richtig doll, denn ich benutze Komoot selber permanent quasi. Dort werden meine gemachten Touren hochgeladen oder ich plane natürlich auch meine Routen dort oder klaue mir da welche von anderen, wenn ich sie gut finde, stöber da in den Kollektionen rum. Komoot ist eine super Planungs-App, mit der man im Grunde alles machen kann, was man machen möchte, wenn man eben auf dem Rad unterwegs ist. Ja, und wie sollte es anders sein? Auch die wundersame Fahrradwelt ist jetzt auf Komoot und das freut mich total, denn ich kann dort die tollen Touren und Rennen meiner Gästinnen hier im Podcast sammeln und euch zur Verfügung stellen. Da könnt ihr zum Beispiel bei Jana gleich mal nachschauen, denn die war so nett und hat wirklich ihr ganzes Three Peaks Bike Race nochmal aufgearbeitet, eine Collection zusammengestellt und die mir und euch auf dem neuen Die wundersame Fahrradwelt Podcast Profil bei Komoot zur Verfügung gestellt. Also sucht Die wundersame Fahrradwelt. Aktuell müsst ihr das irgendwie zusammenschreiben, also Die wundersame Fahrradwelt, ein Wort, dann findet ihr das. Vielleicht kann Komoot da noch so ein bisschen an ein paar Schrauben stellen, dass sie auch anders gefunden wird, aber genau, so scheint der Name da gerade hinterlegt zu sein. Also Die wundersame Fahrradwelt zusammengeschrieben, dann findet ihr das neue Komoot-Profil. Ich verlinke das aber auch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Und was ihr auch in den Shownotes bzw. in der Podcast-Beschreibung finden werdet, ist ein Regionen-Voucher von Komoot, den ihr nutzen könnt, wenn ihr neu bei Komoot seid. Aber nicht nur gibt es jetzt das Komoot-Podcast-Profil, ich werde auch immer mal den einen oder anderen Planungstipp raushauen oder kleinen Hack, den ich da so mir angeeignet habe im Laufe der ja mittlerweile schon Jahre. Also falls ihr da auch Fragen zu habt oder allgemein Fragen zu Komoot, schreibt mir das gerne irgendwie entweder in die Kommentare irgendwo bei Apple Podcasts oder Podigy oder als persönliche Nachricht auf Instagram, dann schreibe ich mir das auf und werde dann da hoffentlich drauf eingehen können. Ja, und jetzt ist es auch soweit. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit der Episode mit der wirklich tollen Jana Kesenheimer. Moin Jana, herzlich willkommen zum zweiten Besuch in der wundersamen Fahrradwelt. Wie bist du ins neue Jahr gerutscht?
Hallo Johanna, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich kam ziemlich entspannt ins gute neue Jahr. Ich hoffe, du auch.
Ja, total. Wir waren nicht in der Stadt. Das war sehr, sehr, sehr gut. Aber es wurde dort ein bisschen geknallt. Ich weiß nicht, wie das, wir können ja mal kurz sagen, du bist ja in Österreich, in Innsbruck. Und hier in Deutschland war ja ein bisschen Böllerverbot in, ich glaube, in bestimmten Bereichen. Es durften auch keine Böller verkauft werden. So war das irgendwie. Genau. War das bei euch auch so?
Ja, bei uns gibt's ja die Ausgangssperre und die, also Böller knallen war eben kein triftiger Grund, das Haus zu verlassen und so wurde das hier so ein bisschen reguliert. Ich habe aber aus dem Fenster geschaut und da waren schon einige Raketen zu sehen, also.
Ach krass, ihr habt eine Ausgangssperre, richtig?
Genau, ja. Also wir dürfen Gott sei Dank raus, um Rad zu fahren. Das ist mir persönlich das Wichtigste. Wir können das Nötigste einkaufen gehen, aber ansonsten ist eigentlich eine Ausgangssperre hier. Und das verbietet dann natürlich auch das Böllern.
Ja, na klar. Aber Radfahren geht, das ist ja immerhin etwas. Du bist zum zweiten Mal in der wundersamen Fahrradwelt und wir können auch, also einige der HörerInnen haben das jetzt sich auch vielleicht schon gedacht oder schon erraten, deine Stimme erkannt. Du warst nämlich zusammen mit Fiona Kolbinger in der Science-Special-Episode, weil ihr eine ganz tolle Studie durchführt. Wie läuft es denn mit der Studie?
Ja, das Spannende ist ja, dass diese Studie auch durch deinen Podcast, Johanna, zustande kam und wir, glaube ich, auch durch den Aufruf in deinem Podcast eben noch einige Hörer und Hörerinnen erreichen konnten. Und wir haben insgesamt eben 1350 Teilnehmerinnen und waren total überwältigt davon, auch dass es so schnell ging. Und ja, die Datenerhebung hat dann richtig Spaß gemacht und wir haben jetzt eigentlich alles ausgewertet und sind daran, ein Paper zu schreiben, um das dann in einem Fachjournal zu veröffentlichen. Und sobald das spruchreif ist, werden wir auf jeden Fall gerne über die Ergebnisse berichten. Vielleicht auch wieder im Podcast, das können wir ja mal schauen.
Ja, unbedingt. Ich bin total gespannt und freue mich auch richtig, dass ihr so zusammengekommen seid. Ne? Das war ja so, du hattest es ja gehört und du hast dann Fiona und...
Der Philipp ist ein guter Freund von mir und der ist eben Nephrologe. Und es kam eigentlich so, dass ich, also Nierenspezialist, und es ist so, dass ich deinen Podcast gehört habe, wie ich das eigentlich sehr oft tue und dann ihm sofort ganz aufgeregt eine Sprachnachricht geschickt habe und gesagt habe, boah, Philipp, hast du schon mal davon gehört und du fährst doch auch Rad und und er hat dann eigentlich die Initiative ergriffen und einfach die Fiona angehauen. Und ich war dann ein paar Tage später mit dem Philipp zusammen Radfahren. Und er hat mir erzählt, boah, du weißt, glaubst nicht, was passiert ist. Ich habe gerade mit der Fiona telefoniert. Und so kam dann irgendwie der Stein ins Rollen. Und ja, es ist super cool, dass Forschung auf so Interesse beruht. Und das hat einfach, da haben wir uns echt gefunden.
Voll toll. Ich bin richtig gespannt. Und Philipp muss sich natürlich dann auch mal kennenlernen. Und ja, dann lass uns ganz bald sprechen, wenn ihr euch überlegt habt, welche Ergebnisse ihr denn schon preisgeben möchtet. Denn es ist ja auch so, dass man, ne, wenn man so ein Paper veröffentlicht, ja auch erstmal so ein bisschen was zurückhält. Aber ich glaube, es gibt ein paar Sachen, die ihr auch rausgeben könntet.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das sind wir auch den Teilnehmerinnen schuldig.
Ja, ich glaube, es sind alle ziemlich neugierig. Eine Frage habe ich, weiß nicht, ob du das jetzt so im Kopf hast, aber wie viele Männer und wie viele Frauen waren das jetzt so im Verhältnis?
Es waren, ich glaube, 8,6% Frauen, irgendwie sowas, also knappe 10%. Das ist, glaube ich, relativ repräsentativ, wie das in Wirklichkeit auch ist unter den Langstreckenfahrerinnen.
Ja, zumindest in diesem krassen Racing-Bereich, ne?
Genau, ja.
Also ihr habt die zwar nicht explizit nur angesprochen, aber ich denke mal, unsere Communities sind da so aufgebaut, dass das eben genau die RacerInnen hauptsächlich waren, die teilgenommen haben, weil die sich ja auch mega dafür interessieren, was mit ihnen und ihrem Körper passiert auf so langen
Strecken. Ja, möglicherweise, ja.
Ja, toll. Zum Thema Racing, deswegen bist du ja auch hier heute. Du bist nämlich das Three Peaks Race gefahren, letztes Jahr im Sommer.
Genau, am 25. Juli war Start vom Rennen.
Wie war das eigentlich? Ich habe gehört, das war, wurde dann irgendwie abgesagt, dann wieder zugesagt. Also wie sind die Organisatoren denn damit umgegangen mit der Corona-Situation?
Ja, es war ziemlich spannend. Ich hatte mich im Januar angemeldet. Und war mir dann eigentlich im März, als sich das alles so zugespitzt hat, ziemlich sicher, dass es nicht stattfinden wird, auch weil die Grenzen ja zum Teil geschlossen waren und wir ja über die österreichische, dann über die französische Grenze eben mussten, auch durch die Schweiz. Und ich dachte, das wird sicherlich unmöglich. Und dann war es doch irgendwann im Juni, glaube ich, klar, dass es stattfindet mit unbemannten Checkpoints und ohne Finisher-Party. Und ich habe dann ein bisschen mit mir gehadert zuerst, ob ich irgendwie moralisch mit mir vereinbaren kann, da durch Italien oder eben nicht, ja, eben durch Länder zu radeln, die irgendwie betroffen waren und krass betroffen waren und die ganze Situation auch so ein bisschen aufs Gemüt geschlagen hat, ob das jetzt cool ist, zum Spaß einfach so viel Rad zu fahren. Und ja, dann war ich mir aber doch sicher, ich will's machen und ich will's auch ohne Finisher-Party machen und es geht ja um das Radfahren an sich. Und dann haben wir eigentlich alle zusammen recht spontan entschlossen, okay, ich fahre das, und die Jungs haben dann beschlossen, okay, sie wollen das filmen, und dann ging plötzlich alles ganz schnell.
Alles klar, das heißt, da gab es nämlich auch direkt Fragen zu, und ich mache direkt auch ganz, ganz, ganz viel Werbung für einen ganz fantastischen Film, der nämlich gerade rausgekommen ist und auf Vimeo käuflich zu erwerben ist für 5 oder 10 Euro, je nachdem, ob man den leihen oder kaufen möchte, so dass man sich den unendlich oft angucken kann. Habe ich übrigens gerade gemacht, ich finde den echt richtig spitze, und den, 10 Euro kaufen kann ich empfehlen. Von Stefan Wieser ist der produziert, mit Unterstützung von auch einem guten Freund von mir, Nils Längner, der als Fotograf dabei war und auch für unter anderem für das Coverbild zuständig ist, das ich jetzt hier auch heute benutzen darf. Ist gleichzeitig euer Poster, Filmposter, ganz tolles Bild. Genau, und da kam, also, ne, Three Peaks and In Between heißt der. Ich verlinke den natürlich auch, und da könnt ihr dann auf jeden Fall reinschauen und euch ein Bild von dem Rennen machen, viele Bilder von dem Rennen. Eine Frage, wie es dazu gekommen ist, dass es diesen Film gab. Also hattest du dich erst angemeldet und dann sind die auf dich zugekommen und haben gesagt, sie würden das Ganze gerne verfilmen? Oder jetzt eben klang es so, als ob ihr euch dann gemeinsam entschieden habt, du fährst und die Jungs filmen das? Oder wie war das?
Also das war so, dass ich hatte schon letztes Jahr damit geliebäugelt, mich zu so einem Rennen anzumelden, habe mich aber irgendwie nicht getraut. Und dann im Januar dachte ich, okay, dieses Jahr, ich war total motiviert und habe mich im Januar angemeldet. Und im Februar hat mich der Stefan auf Instagram angeschrieben, und ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich, also nur über Social Media irgendwie. Und er hatte mich angeschrieben und gesagt, ja, hey Jada, wir haben gesehen, du hast dich da angemeldet, wir haben Lust, eine Doku zu drehen. Und ich war natürlich zuerst mal komplett überrumpelt. Der Stefan blieb dann aber relativ hartnäckig und hat gesagt, okay, ich komme nächste Woche nach Innsbruck, wir gehen zusammen radeln und quatschen darüber. Und ja, radeln klang gut in meinen Ohren, und wir haben uns dann in Innsbruck getroffen. Also er kam her, wir waren eine Runde zusammen Radfahren, und ich habe gemerkt, dass es echt ein korrekter, cooler Typ ist, und wir haben uns gut verstanden, und er hat mir ein bisschen erklärt, wie und was und was sie bisher gemacht haben, und sie haben letztes Jahr zum Beispiel den Transalpine Run auch filmisch begleitet, und ich habe mir das dann mal angeschaut und war überzeugt einfach von der Arbeit. Und vor allem hat mich überzeugt, dass es für alle Beteiligten, also der Christian Fuß war noch dabei, der Valentin Rapp, der Nils Längner eben und der Stefan. Und alle schienen so einen richtigen Enthusiasmus mitzubringen. Und man hat gemerkt, dass die das lieben und dass sie Lust haben, so ein Herzensprojekt im Jahr eben zusammenzumachen, weil sie ansonsten eigentlich von Commercials leben und viel ja schon auch mit Sport verbunden, aber eben für große Marken irgendwie shooten und filmen. Und ja, genau, der Film, also die Doku war für alle so eine, ja, einfach das Hobby, den Beruf als Hobby leben. Und die hatten Bock zu filmen, ich hatte Bock Rad zu fahren, und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, egal, ob was dabei rumspringt oder nicht, oder wir haben alle Bock da drauf und wir machen das. Und so kam das irgendwie zustande dann. Und dann hat mich das dann doch überzeugt, da mit an Bord zu sein. Und habe dann eben eingewilligt, ich wäre so oder so gefahren, und habe dann gesagt, okay, dann könnt ihr filmen.
Und wie war das? Habt ihr dann den Veranstalter kontaktiert?
Genau, der Stefan hat sich dann mit Michael in Kontakt gesetzt und hat das abgeklärt, inwiefern was für also natürlich ist es solo self-supported, da kommen wir sicherlich auch später noch drauf zu sprechen. Und der Michael war aber offen dafür, und wir haben dann quasi die Regeln besprochen, und die Regeln, die eben für jeden Fahrer und jede Fahrerin gelten. Und der Michael war aber total überzeugt und ist natürlich auch irgendwie cool, sein Rennen so porträtiert zu sehen. Und deswegen war das ja relativ entspannt, was die Kommunikation mit dem Michael anging, glaube ich. Genau. Und so kam das eigentlich ins Rollen. Ja.
Ich weiß gar nicht, ob du das weißt, aber ich bin ja auch mal teilweise im Rennen begleitet worden beim Transcontinental Race. Und da hatte aber der Fotograf einen eigenen Trekker und der hatte richtig krasse Regeln. Also ich weiß gar nicht, wie das geschafft hat. Das waren so Sachen wie, er durfte nur 20 Minuten in unserer Nähe sein, dann musste er sofort wieder aus einem Umkreis von 20 Kilometern raus sein. Und der hat wohl auch gerade am Anfang richtig Ärger gekriegt, wenn er das nicht gemacht hatte. Aber so, solche hattet ihr auch dann fürs Team einen Tracker oder wie haben die das kontrolliert? Oder gab es da Einschränkungen für euch?
Es gab ja auch eine Media Crew vom Veranstalter quasi und ich glaube, die haben sich auch, also die sind sich natürlich über den Weg gelaufen, aber jetzt, ich glaube, die Jungs bei mir hatten keinen eigenen Tracker. Ich würde, wenn ich das jetzt so grob einschätze, sagen, dass ich mindestens 80% der Zeit alleine war. Also die Jungs wussten, welche Route ich folge, die hatten meine Strecke und haben meistens irgendwo gewartet, wo es schön war. Oder wenn es besonders dramatisch wurde, habe ich denen eine Voicemail geschickt und gesagt, ey, ich kann gerade nicht mehr oder ich gehe jetzt baden oder ja. Und da das für mich auch ein bisschen Zusatzaufwand war oder eben auch Akku vom Handy beansprucht hat, also ich weiß nicht, wer schon mal so ein Rennen gefahren hat, weiß, dass das Akkumanagement und das Energiemanagement mit allen Geräten auch so ein bisschen ja eine Challenge sein kann, aber der Michael Wacker hatte dann sogar angeboten, dass ich eine Powerbank mir geben lassen könnte, was ich aber gar nicht wollte und ich habe das dann einfach so mit meinen Mitteln, die ich gemacht habe, hinbekommen, aber ja, da gab es sogar einige Freiheiten, die ich hätte nutzen können, was wir so hinbekommen haben.
Ja, da sind die Veranstalter, glaube ich, auch sehr unterschiedlich, ne? Also zum Beispiel ja. Anna Heslock vom Transcontinental Race, die hätte das für eine Solo-Frau oder einen Solo-Mann gar nicht erlaubt. Die hat gesagt, sie erlaubt es nur bei uns, weil wir eh schon ein Team sind, weil wir eben uns eh schon mental gegenseitig supporten können. Und bei Solo-Fahrern, sagt sie halt, ist halt die Tatsache, dass eben ein Fotograf, Fotografin oder eine Kameracrew in der Nähe ist, ist so viel Support, dass es quasi nicht mehr solo self-supported ist in ihren Augen.
Ja, klar, darüber kann man sich streiten.
Ja, muss man sich ja nicht streiten drüber. Das gibt, glaube ich, da einfach verschiedene Ansichten. Also genau, ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Standpunkte.
Ja, auf jeden Fall, ja. Also für mich war das auch das erste Rennen, das ich in der Form gefahren bin. Und irgendwie fand ich es total spannend, anderen auch so einen Einblick geben zu können. Und mir ist es total wichtig, auch vor allem Frauen, weil Frauen sind so krass unterrepräsentiert, einfach zu zeigen, dass es machbar ist, dass es nicht so krass ist. Und das ist einfach so eine einmalige Gelegenheit, irgendwie einen Einblick zu geben. Und ja, die Chance wollte ich natürlich auch nicht ungenutzt lassen. Es ist unfassbar schön, auch die Resonanz, die jetzt kommt und wie viele Leute sagen, ich will direkt aufs Fahrrad steigen. Und das ist irgendwie das schönste Feedback, das man kriegen kann. So, wenn die Begeisterung so ansteckt dadurch. Und das ist echt schön.
Total. Also das ist, also du erzählst das, ich habe den Film jetzt zweimal geschaut und ich bekomme immer noch Gänsehaut, weil es ist wirklich so. Also ich wollte, und ich habe den ja auch mit, das zweite Mal habe ich den dann zusammen mit meinem Mann hier geschaut und wir waren beide so, oh, wir wollen sofort aufs Rad steigen also, und dahin fahren und dieses Rennen mitfahren. Und das habe ich so, also ich habe so ein paar Lieblingsfilme, habe ich dir ja auch mal genannt, irgendwie Angry Dogs and Melons. Auch
vom habe ich mir angeschaut.
Und? Ja. War gut?
Ja. Hast du
gut?
Ja, total.
Ja, ne?
Ja.
Aber auch da, ne, den Film hätten wir auch nicht, wenn, also da war ja eine Crew auch quasi dabei. So,
ja,
ne?
Ich finde, es ist einfach schön, wenn man einen Sportler oder eine Sportlerin so über diesen ganzen Prozess begleiten kann, weil in so einem Rennen passiert ja unheimlich viel, auch emotional und ja, Steine, die einem irgendwie vor die Füße geworfen werden, von denen man im Voraus nichts weiß. Und viele Filme, die einen Einblick geben in solche Rennen, sind ja so Ausschnitte von verschiedensten Fahrern und Fahrerinnen. Das ist ja super schön und auch echt wertvolle Filme, aber irgendwie finde ich das ganz besonders, eben den Zuschauern und Zuschauerinnen so einen richtigen Blick zu geben, wie das abläuft von vorne bis hinten, was man durchlebt, welche Probleme es gibt und auch natürlich ist es auch irgendwie super intim, was man zeigt. Also
ja, das ich habe da auch drüber nachgedacht, weil ein anderer Lieblingsfilm von mir ist auch Onboard Transcontinental Race, mhm, und der ist eben genauso, wie du eben beschrieben hast, der geht sogar über zwei Rennen, also ist, das Nummer 6, Nummer 5 und Nummer 6 sind es, glaube ich, genau.
Genau, ja.
Und da passiert genau das, was du beschrieben hast, man kriegt Situationen, aber man begleitet eben nicht eine Person oder ein Team über die gesamte Zeit. Und das ist gerade, wenn man jetzt deinen Film geschaut hat, schon besonders und sichtbar und highlightet so auch diese verschiedenen Phasen, die du so durchlebst. Aber wir kommen da auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Es ist eben, ich vermute, ihr habt euch da ja auch irgendwie drüber ausgetauscht und euch Gedanken gemacht, wie sowas gut klappen kann und du sagst ja auch eigene Regeln dann gehabt und mit dem Veranstalter das alles gegengecheckt und das ist alles so durchgegangen sozusagen vom Veranstalter aus und der ist letztendlich auch dafür verantwortlich, ne, wie er sein Rennen gestaltet und ob er sowas erlaubt oder nicht.
Genau, seine Regeln, sein Rennen.
Kannst du mal ganz kurz einfach so einen Überblick oder so ein kurz zusammenfassen, was macht das Rennen aus, worum geht's und welche Regeln hast du denn befolgt als self-supported Racerin?
Ja, das ist eine gute Frage, wenn wir jetzt so viel darüber reden. Also das Rennen ist in Wien gestartet am 25. Juli. Das findet jährlich statt und startet immer in Wien, ungefähr in diesem Zeitraum. Dieses Jahr oder im letzten Jahr, also das letzte Mal, ging es nach Nizza. Das Ziel ist immer abwechselnd in Nizza oder in Barcelona. Also 2021 wird das Ziel in Barcelona sein. Und das Besondere ist eben, dass es die Route selbst gewählt wird, bis auf 3 Checkpoints. Und diese 3 Checkpoints sind an 3 Gipfel, weshalb das Rennen eben Three Peaks heißt. Und in meinem Fall jetzt im vergangenen Jahr war eben der Großglockner der erste Gipfel, dann der Col di San Neche in der Schweiz und der Mont Ventoux war der letzte Gipfel, ab dem es dann auch einen verpflichtenden Finisher-Parcours gab, der für alle gleich war, mit einem Track durch die Schlucht von Verdun, die super schön war. Genau. Und die Regeln sehen so aus, dass man entweder in einem Pair startet, also mit einem Partner oder einer Partnerin oder eben solo, wie ich das gemacht habe. Und man darf keine fremde Hilfe von Dritten annehmen. Man muss die Route selbst planen, wenn nicht diese verpflichtenden Parcours eben vorgegeben sind. Genau, es gibt kein Preisgeld. Ja, ich weiß nicht. Das war eigentlich total simpel, aber das macht es ja aus.
Diese 10 Regeln, diese ultimativen, die man auch überall irgendwie nachlesen kann, ne, die Mike Hall irgendwann mal entwickelt hat, die sind im Grunde sehr simpel, aber regeln im Grunde alles. Das finde ich halt auch so sympathisch. Und ob man sich dran hält oder nicht, das ist ja letztendlich auch jedem selbst überlassen, ne? Also du musstest wahrscheinlich aufpassen, dass sich das Filmteam nicht über irgendwas erwischt. Aber was ich damit sagen will, es ist so, du machst es ja für dich selber.
Eben, und das war für mich auch wichtig. Ich will am Ende in diesem Ziel ankommen und wissen, ich habe das ganz alleine, ohne dass mir irgendjemand irgendeinen Tipp gegeben hat oder irgendwas gemacht hat, mit meinen ganz allein getroffenen Entscheidungen auch schaff, weil man trifft an jedem Tag in diesem Rennen so viele Entscheidungen, die sehr, sehr große Auswirkungen haben könnten. Und da auf sich gestellt zu sein und ja, keine Hilfe zu bekommen und das macht das schon irgendwie aus am Ende.
Was ist da so eine typische Entscheidung, die du gefällt hast?
Na, zum Beispiel, wo lege ich mich schlafen? Fahre ich heute noch weiter? Wie wird das Wetter morgen? Ja, einfach so viele Dinge, die man mit einbeziehen muss. Auch wenn es ganz simple Dinge sind, wie wo bekomme ich das nächste Essen oder Wasser her? Ja, die muss man einfach irgendwie, trotzdem ist ziemlich anstrengend, das natürlich immer auf dem Schirm haben. Und es wäre ein leichtes, wenn man da Hilfe bekommt. Und das eben nicht anzunehmen und ganz auf sich alleine gestellt zu sein, ist irgendwie die Besonderheit. Wer den Film schon geschaut hat, in dem Film verliere ich zum Beispiel einmal eine Kontaktlinse. Und das war so eine typische Szene, in dem natürlich der Stefan, der die Kamera auf mein Gesicht gehalten hat und aber keine Miene verzieht, nichts macht. Und er hat die Kontaktlinse natürlich gesehen, er wusste, wo sie ist. Und ich, Blindfisch, habe sie natürlich nicht gefunden. Natürlich wäre es super easy gewesen, hätte er mir so einen Hint gegeben, was er natürlich nicht gemacht hat und was ihm, glaube ich, auch ziemlich schwer gefallen ist. Und solche Situationen, an die denkt man natürlich davor nicht. Und trotzdem ist es dann eben doppelt schwierig, da ganz alleine zu sein.
Ja, total. Überhaupt mit den Kontaktlinsen, dazu kamen tatsächlich auch schon Fragen. Für alle, die das jetzt hören, sich wundern, warum ich diese Fragen habe. Ich habe bei Instagram halt so einen kleinen Aufruf gemacht, dass die Menschen sich den Film angucken können und dann, wenn sie Fragen haben an dich, die dann über mich an dich stellen können. Und eine Frage war wirklich auch, wie du das mit den Kontaktlinsen gemacht hast. Hast du die jede Nacht rausgenommen? Waren das Tageslinsen?
Ich sehe tatsächlich ziemlich schlecht. Also ich habe minus 5,5 Dioptrien auf beiden Augen. Also ohne Kontaktlinsen oder Brille sehe ich einfach nichts. Und ich bin Gott sei Dank in der Lage, dass ich diese Linsen super vertrage und nie Probleme damit habe. Und wahrscheinlich wird jeder Augenarzt oder Augenärztin, die diesen Film sieht, die Hände über dem Kopf zusammenschlagen, mit welchen Hygienemaßnahmen ich da meine Kontaktlinsen in und aus dem Auge frieme. Aber ich habe echt Glück und vertrage das super und hatte noch nie Probleme damit. Und ich kann die auch ewig drin lassen. Also ich habe im Durchschnitt beim Rennen 3 Stunden pro Nacht geschlafen. Und habe immer, wenn ich mich so länger hingelegt habe, also jetzt für 10 Minuten Powernap, habe ich die Kontaktlinsen drin gelassen. Aber wenn ich jetzt wusste, ich lege mich jetzt 1 Stunde hin oder 3, dann habe ich die rausgemacht und dann wieder rein und dann hat es super funktioniert für mich. Aber ich weiß, dass nicht jeder oder jede das so gut verträgt.
Hattest du denn für den Notfall noch eine Brille dabei?
Ich hatte keine Brille dabei, aber ich hatte mehrere Ersatzkontaktlinsen dabei, die mich dann auch in der Situation gerettet haben, als ich eben eine verloren habe.
Ich kenne diese Situation so ein bisschen von früher, nicht von mir selber, aber von Mitspielerinnen. Beim Rugby kriegst du halt auch mal was ins Auge, ne? Und dann kannst du auch mal eine Kontaktlinse verlieren. Und ich weiß, wie wir dann so irgendwie Spielstopp und dann alle so im Gras gehockt, um diese Kontaktlinse zu finden, die da eine gerade verloren hat. Und irgendwann hatten wir dann immer Medikoffer, aber immer verschiedene Stärken drin, so dass man notfalls dann da was hatte. Ja, aber dieses Bild habe ich noch so im Kopf, wie wir alle hocken und im Gras eine Kontaktlinse suchen.
Ja, solo self-supported heißt dann eben, man sieht nichts, man findet sie nicht.
Da ist der Teamsport ein bisschen besser. Ja, super. War tatsächlich auch eine Frage, wie viel du im Schnitt geschlafen hast. Ich nehme auch mal vorweg, ich habe mir so ein bisschen die Distanzen angeguckt. Also insgesamt sind es ja 2000 Kilometer und 30.000 Höhenmeter, je nach Streckenplanung wahrscheinlich so ein bisschen variabel, ne? Also
genau, ja.
Da ist mir im Film aufgefallen, beziehungsweise hatte ich jetzt den Eindruck, ich habe jetzt nicht jede Tagesetappe notiert, aber dass du am Anfang deutlich längere Tagesetappen gefahren bist, dann hast du mal so einen Einbruch, weil es aber auch stark geregnet hat und am Ende hat sich das so bei um 200 eingependelt ungefähr.
Genau, ich bin am Anfang gestartet und bin die ersten 340 Kilometer, glaube ich, am Stück durchgeradelt. Ganz einfach, weil ich aber wusste, dass am zweiten Tag beim Großglockner ein Gewitter aufziehen wird und ich wollte unbedingt eben vorher da drüber sein und das war ja dann auch so. Und dann habe ich eigentlich sehr auf meinen Körper einfach gehört und bin so viel geradelt, wie es sich irgendwie gut angefühlt hat oder auch nicht. Also ich Ich glaube, was sich so ein bisschen verschoben hat, ist eben mein Schlafrhythmus. Also am Anfang war das noch relativ konform. Ich bin irgendwie gefahren von morgens bis abends und habe mich dann so zwischen 11 und 3 irgendwann schlafen gelegt. Und es ging aber immer mehr verloren. Also je länger ich unterwegs war, desto weniger Schlafrhythmus hatte ich irgendwie. Und desto heißer wurde es ja auch. Und dann hat es einfach Sinn gemacht, auch nachts zu fahren. Und dann gab es so diese Tagesetappen, wie ich das im Kopf hatte, gar nicht mehr so. Sondern ich bin einfach geradelt, bis ich nicht mehr konnte, habe 2-3 Stunden geschlafen und bin weiter geradelt und habe dann irgendwann auch mal mittags so ein bisschen ein paar Naps eingebaut. Aber dadurch kam diese dieser Rhythmus von Tagen einfach völlig durcheinander, weil sich das nicht mehr so messen ließ in Tagen. Ich habe einfach geradelt und geschlafen, wie es sich angefühlt hatte.
Das ist ja interessant, weil in der Nacht wurde dann ja nicht viel gefilmt, weil der Film spielt, also wenn ich jetzt den Film geschaut habe, habe ich so den Eindruck, du bist den ganzen Tag quasi unterwegs, ne? Aber ich stelle mir das auch nachts ein bisschen schwerer vor, da dich zu filmen.
Ja, eben, natürlich, ja. Und die Jungs, die mussten natürlich auch mal schlafen. Ich glaube, denen wurde das auch währenddessen erst bewusst, dass es für sie natürlich auch ziemlich hart ist, weil sie genauso wenig schlafen können und dann auch noch dieses Equipment ständig irgendwo aufladen müssen, weil die Kameras natürlich auch viel, viel Energie brauchen und irgendwo dann Strom herzubekommen und das alles so zu timen. Ich glaube, das war auch für die ein bisschen schwierig. Aber ja, nachts war ich, also wenn es dunkel war, war ich meistens alleine. Und im Film sieht man immer diese Sequenzen und es sieht aus, als würde ich die ganze Zeit nur essen, was total witzig ist, aber dazwischen bin ich ja oft 100, 200 Kilometer Rad gefahren, wo eben niemand dabei war und das sieht man dann natürlich nicht.
Ja, wobei das mit dem Essen, da habe ich auch kleine Frage, Pizza oder Pasta?
Ich weiß nicht. Pizza ist natürlich super praktisch unterwegs. Ich habe mir auch einmal eine Calzone gekauft und die dann in den Rucksack gesteckt, weil das eben super praktisch ist mitzunehmen und die auch noch kalt schmeckt. Mit Pasta ist es ein bisschen schwieriger auf dem Fahrrad.
War übrigens eine Frage von Phil Ballern.
Liebe Grüße.
Wir sind da jetzt schon mitten im Rennen drin. Wir gehen noch mal kurz raus. Du bist... Der Film beginnt ja damit, dass du erzählst, dass du einen ganz schweren Sturz hattest. Und zwar muss das dann in dem Sommer davor gewesen sein, ne? Weil du hast ja gesagt, im Januar hast du dich angemeldet, der Sturz war 5 Monate davor, wenn das
genau.
Im Film so richtig genau wiedergegeben
genau.
wurde.
Genau, der Unfall ist im August 2019 passiert.
Was ist da passiert?
Ich hatte mich auf einen Ötztaler Radmarathon vorbereitet und mein großes Ziel war da unter die besten 10 Frauen zu fahren und ich hatte mir das so krass in den Kopf gesetzt, also ich bin wirklich brutal ehrgeiziger Mensch und bin eben 2 Wochen davor, eigentlich war ja das ganze Training, wenn man das so nennen will, schon irgendwie abgeschlossen und wir waren da die Kühtai-Runde nochmal fahren und ich bin diesen Kühtai-Anstieg von Ötz aus, also wie das im Radmarathon gewesen wäre, relativ zügig hochgefahren und wir haben da oben noch einen Kuchen gegessen und Kaffee getrunken und wollten dann eigentlich heim, also das ist nach Innsbruck nicht weit, da geht's nur noch den Berg ab und es war so ein bisschen Ausrollen dann. Und wir sind von der Ampel losgerollt, in einer Autokolonne mit, also es waren Autos vor uns, Autos hinter mir und ich bin so da mitgerollt. Es ging so leicht bergab, also ich hatte schon 50 km/h ungefähr auf dem Tacho, aber ich habe nicht gebremst, nicht gelenkt, nicht voll reingetreten, also nicht aktiv abgefahren, wie man das so kennt, sondern eben so dahin gerollt. Und irgendwie war halt ein Asphalt, im Asphalt so ein Riss, den sieht man im Film auch. Und das sieht total unspektakulär aus und ich hätte nie gedacht, dass es passieren kann, aber total blöd ist eben mein Vorderrad in diesem Riss verkantet und mein Fahrrad blieb urplötzlich stehen. Und ich kann mich eigentlich nur daran erinnern, wie ich noch so nach unten geschaut habe, weil ich dachte, was passiert, warum bleibt das Fahrrad stehen? Und dann ist es auch eigentlich schon passiert, ohne dass ich irgendwie reagieren konnte und das war natürlich super erschreckend, ja.
Ja, im Film gehst du da auf die Straße und zeigst so ein bisschen die Stelle und zeigst auch dein Trikot und es gibt auch ein paar Bilder von einem, was hast denn da im Kiefer in den Zehen?
Also ja, ich hatte eine 3-fache Unterkieferfraktur, die dann auch den mittleren Gehörgang an einem Ohr leider durchbrochen hat und Der Verdacht war eigentlich ein Schädelbasisbruch, weshalb ich dann auch mit dem Hubschrauber abgeholt wurde und das war alles wirklich ganz furchtbar. Ich sage immer, es gibt so Dinge, da sagt man im Nachhinein, es war nicht so schlimm oder auch bei so einem Rennen, da vergisst man ja das Leiden oft im Nachhinein, aber bei diesem Sturz und bei diesem Kieferbruch, das war einfach, nach wie vor denke ich darüber, das war einfach nur schrecklich. Ich bin dann operiert worden, habe ein paar Platten in den Kiefer bekommen, es war dann Gott sei Dank ja nur der Kiefer und eben nicht der Schädel oder das Rückgrat. Genau, und dann war ich eben 2 Wochen stationär und habe diese Fixierung im Mund bekommen und die verhindert eben, dass man den Mund irgendwie öffnen und schließen kann. Also mein Mund war dauerhaft fixiert. Das heißt dann auch 6 Wochen Strohhalmnahrung und es ist wirklich hart, auch nicht richtig sprechen zu können. Weinen tut weh, lachen tut weh, alles ist es echt ätzend. Und genau, diese Fixierung, die sieht man eben im Film auf diesem Bild, das sind eben so Drähte, die im Mund verschraubt werden, die halt den Kiefer in einer Position halten. Ja, ziemlich unangenehm, kann ich sagen.
Ja, so sah es auch aus. Und dann, also echt krasse Geschichte. Ja, da hast du dich irgendwie wieder berappelt und dich dann für das Rennen angemeldet. Wie kann ich mir das vorstellen? Also
ich durfte eigentlich nicht Radfahren. Also ich sollte eigentlich 6 Monate lang nicht Radfahren, war der ärztliche Rat, weil ich eben, wenn ich da drauf fall, noch viel mehr kaputt machen könnte, was möglicherweise irreparabel wäre. Und das wäre natürlich total blöd. Aber ich habe so einen Bewegungsdrang und viele Radfahrer und Radfahrerinnen können es bestimmt nachvollziehen. Mir fiel es einfach unfassbar schwer. Dieses Ötztaler Radmarathon-Ziel war mir natürlich genommen, weil ich konnte offensichtlich nicht 2 Wochen nach dem Sturz den Marathon fahren. Ich habe dann ja sehr viel. Ich bin trotzdem hingefahren, war dann in Start und Ziel und habe mir wenigstens die Leute angeschaut, ein bisschen geredet, so wie es halt ging mit meinem Kiefer, weil ich irgendwie trotzdem die Stimmung einfach ein bisschen mitnehmen wollte und war dann natürlich auch ein bisschen traurig. Und bin dann tatsächlich 10 Wochen nach dem Unfall einen Marathon zu Fuß gerannt. Das hat mich total motiviert. Einfach, ich hatte so eine große Lebensfreude wie, glaube ich, noch nie zuvor. Ich war einfach so glücklich, dass es geht und dass ich wieder Sport machen kann. Und ja, da gab es keine Sturzgefahr beim Laufen. Deswegen dachte ich, okay, wenn ich nicht fahren kann, dann laufe ich den. Und dann bin ich eben mit Freunden zusammen im November einen Marathon gerannt. Und dann habe ich langsam wieder angefangen auf der Rolle eben indoor zu radeln und habe dann im Januar wieder gestartet draußen zu radeln. Hatte dann ein neues Fahrrad, weil das alte kaputt ging und war dann super motiviert und dann hat sich auch meine Einstellung zum Radfahren so ein bisschen verändert. Also ich war schon früher mal Bikepacken, bin mit einer Freundin nach Portugal geradelt und bin ansonsten aber oft so Eintagesrennen gefahren, die schon sehr kompetitiv sind. Also die Stimmung da ist eine ganz andere als bei diesen Langstreckenrennen. Und nach dem Sturz hat mich das so ein bisschen gepackt und ich habe irgendwie keine Lust mehr gehabt, so zu trainieren und diese sehr kompetitiven Eintagesrennen zu machen und hatte auch irgendwie gar keine Lust mehr, diesen Ötztaler Radmarathon so in Angriff zu nehmen und ja, da habe mich dran erinnert, was mir wirklich viel Spaß gemacht hat und das war eben nach Portugal zu radeln zum Beispiel und dann habe ich mich für das Three Peaks angemeldet.
Und warum genau das Rennen? Was hat dich da angesprochen?
Das Three Peaks ist natürlich ein bisschen kürzer als zum Beispiel das TCR. Also das sind ja nur 2000 Kilometer und 30.000 Höhenmeter. Und der Start ist eben in Wien, was einfach logistisch von Innsbruck auch ganz, ganz gut mit dem Zug erreichbar ist. Und zwei Freunde von mir aus Innsbruck hatten sich dann auch angemeldet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen das irgendwie in Angriff. Und jeder hat dann so sein Ziel. Und ja, so hat sich das eigentlich ergeben. Und es ist ziemlich viel asphaltiert, wenn man will. Also man kann seine Route ja selbst planen. Und damit war ich auch zu dem Zeitpunkt eben am besten vertraut. Und dann kam mir das sehr gelegen. Und genau.
Deine Route, die du letztendlich geplant hast, um da auch nochmal vorwegzugreifen und um einmal einen kurzen Werbeblock zu machen, die wird auch auf dem neuen Wundersame Fahrradwelt Komoot-Profil erscheinen. Da gibt es da eine Collection, dass man sich deine Route angucken kann, die du gefahren bist, weil die cool hast du selber geplant. Ja, ne? Ich find's auch gut. Ich bin auch schon neugierig. Und die ist, also den Eindruck, sie ist ja wunderschön gewesen. Also da gab es ja kaum irgendwie so große Städte oder viel Verkehr. Ist das jetzt ein Eindruck, den ich vielleicht habe, weil ich den Film geguckt habe? Oder hast du den wirklich so richtig wunderschön geplant und dir da total tolle Strecken gegönnt?
Die Strecke war tatsächlich wunderschön. Also ich glaube, ich habe mit die schönsten Momente auf dem Rad überhaupt erlebt, die ich je hatte. Also es ist wirklich eine grandiose Strecke. Es gab ja auch die Möglichkeit, irgendwie ein paar Höhenmeter rauszunehmen und dafür mehr Kilometer zu fahren. Also manche Teilnehmer, Teilnehmerinnen sind ja zum Beispiel über die Po-Ebene gefahren. Das habe ich aber von vornherein ausgeschlossen, weil ich fahre einfach gern Berge. Das ist auch ein Grund, warum ich in Innsbruck bleiben will und hier auch wohnen, weil ich einfach die Berge lieb und hier gern auch radeln gehe. Und diese lange Ebenen, die liegen mir nicht. Ich bin gut am Berg und ich kann gut bergab fahren, aber schlecht lange geradeaus und lange flach. Und deswegen war das auch einfach für mich von Vorteil, diese bergige Route durch die Alpen zu wählen und nicht außenrum irgendwie. Ja, dadurch war es natürlich auch schöner, glaube ich.
Haben übrigens ja auch Ulrich Bartholmös und Sofiane gemacht, ne?
Genau, ja. Also offensichtlich war es auch taktisch keine schlechte Route.
Genau, also ne, das weiß man ja immer vorher gar nicht so unbedingt, welches jetzt die bessere Wahl ist. Man kann natürlich persönliche Präferenzen haben und danach sollte man dann immer gehen. Aber die schnellsten sind genau die Route oder sozusagen eine ähnliche Route dann gefahren. Gab es da denn viele Varianten, zwischen denen man sich entscheiden musste, oder war das so ein bisschen selbst gegeben, welche Strecken man dann genommen hat?
Es gab so ein paar Knackpunkte, die, glaube ich, sehr entscheidend waren. Also man konnte den Parcours am Großglockner zum Beispiel von Nord nach Süd fahren, wie ich das gemacht habe, aber man hätte ihn auch von Süd nach Nord fahren können. Wenn man ihn von Süd nach Nord gefahren ist, hätte man auch durchs Inntal eben fahren müssen und das wollte ich nicht, weil ich nicht an zu Hause vorbeifahren wollte, weil ich finde, das ist mental irgendwie schwierig. Deshalb hatte ich mich dafür entschieden, von Nord nach Süd zu fahren, aber das stand einem auch offen. Genau, und je nachdem hat sich eben dann auch ergeben, ob man zum Beispiel am Col di Sanetsch, das war super spannend, konnte man auch von beiden Seiten theoretisch auf den Gipfel. Nur von Nord nach Süd hätte man einen Wanderweg gehen müssen und sein Fahrrad tragen. Das haben tatsächlich auch ein paar Leute gemacht. Oder man fährt eben hoch und dieselbe Straße wieder runter, wofür ich mich entschieden habe. Genau, also so gab es ein paar Punkte, die, glaube ich, sehr entscheidend waren. Insgesamt gab es schon, glaube ich, eine Variation, wobei ich vermute mal, die Strecke, die ich gefahren bin, auch die beliebteste war.
Und hast du die komplett mit Komoot geplant?
Genau, ich habe meine Strecke mit Komoot geplant, habe dann so ein paar Kleinigkeiten noch mit Strava verglichen, und dann eben im Detail also nicht unbedingt den direkten Vorschlag von Komoot genommen, sondern oft geschaut, ob es eine schnellere Lösung gibt. Ich habe meistens vermieden, durch Städte durchzufahren, sondern eher irgendwie außenrum, weil man dann einfach diesen Ampeln und dem Verkehr da in der Stadt entgehen kann. Wobei es natürlich auch von Vorteil sein kann, wenn man irgendwie was braucht, wie eine Apotheke oder ein Fahrradladen. Ich hatte mein Rücklicht zum Beispiel verloren, dann war es ganz gut, mal in die Stadt reinzufahren und eben Fahrradladen zu suchen. Aber ansonsten habe ich das mit Komoot und Strava geplant, im Voraus natürlich.
Ja, also ich werde ja auch immer wieder gefragt, das ist übrigens auch ein Tipp, den ich hier geben kann. Also Komoot wählt ja oft dann die schönen Strecken und die sind schon gut, aber da kann man dann, also wenn es um Schnelligkeit geht, darum geht es natürlich im Rennen einfach.
Genau.
Kann man da, also oder sollte man da unbedingt dann rüber gucken und mögliche, sag ich mal, schöne Detours dann vielleicht auch wieder rausnehmen, auch wenn sie sehr schön sind, wahrscheinlich in den meisten Fällen so.
Genau, ja, also da muss man auf jeden Fall Zeit rein investieren in diese Streckenplanung bei einem Rennen.
Kannst du ungefähr sagen, wie lange du dafür gebraucht hast?
Das war so ein, ja, ich habe das immer wieder im Voraus gemacht. Das macht ja auch voll Spaß. Also es ist auch einfach voll die Vorfreude vor diesem Rennen und das kann man mit der Planung der Strecke natürlich auf die Spitze treiben. Also ich habe das seit der Anmeldung immer wieder gemacht und dann irgendwann ist dann aber auch gut. Also ja, ich weiß nicht wie viel Zeit damit drauf ging.
Aber das ist doch schön. Und genau diese Strecke, die könnt ihr euch dann auch anschauen auf dem neuen wundersame Fahrradwelt-Komoot-Profil. Ich verlinke das natürlich auch alles in der Beschreibung des Podcastes, damit ihr das auch finden könnt. Und dann bist du also zum Start. Das ist dann so die nächste Szene im Film. Also da gibt es noch ein paar Szenen dazwischen, aber so eine, die ich ganz schön fand, da ist mir dann aufgefallen, also der am Anfang von so Ultrarennen gibt es oft Kontrollen. Da wird sich das Rad einfach angeschaut, ne? Und bestimmte Sachen werden geprüft. Man kann jetzt nicht einen kompletten Fahrradcheck machen, aber die gucken sich das schon so ein bisschen an, gucken, ob du Licht hast, gucken, ob du die obligatorische Warnweste hast. Und ihr habt Reflektorstreifen bekommen.
Wir haben uns die selbst besorgt, aber das war eben eine Regel, dass das Fahrrad an nach gewissen Vorgaben eben beklebt sein muss mit Reflektoren. Also zum Beispiel, ich glaube, an der Gabel, an den Sitzstreben, am Helm. Man sieht es im Film ganz gut bei Nacht auch leuchten.
Ja, man sieht dich nämlich, wie du die aufklebst. Ich dachte, die hätten euch die sogar zur Verfügung gestellt, aber dann gab es also eine Regel, wie ihr euer Fahrrad vorher bekleben sollt.
Genau, ja. Und ich bin da auch ein bisschen emotional. Natürlich ist mir auch wichtig, dass es irgendwie cool aussieht oder mir macht es auch Spaß, wenn das Fahrrad einfach schön aussieht. Und ich habe mir dann schwarze Reflektorbänder bestellt.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich musste da so an mich selber denken. Ich sah aus wie so ein blau-gelbes Streifenhörnchen. Ich weiß nicht, Marion hatte mich liebevoll irgendwie Biene Maya genannt. Also ich war wirklich so gestreift. Wir hatten noch so gelbe High-Vis-Helme und also alles, was irgendwie knallig sein konnte, war an mir auf jeden Fall knallig.
Marion, macht ja auch Sinn weniger. Eigentlich.
Und du so, ich bin jetzt einfach mal so schwarz.
Ja, ich bin generell kein Freund vieler Farben irgendwie und ich mag das einfach schlicht und vielleicht schon so ein Farbklecks, also es ist schon ganz cool, aber ich bin dann oft tatsächlich einfach mit dieser Reflektorweste, also mit diesem Band gefahren, wenn es irgendwie neblig war oder sobald es gedämmert hat und habe mich eigentlich mit meinen Lichtern und meinen Reflektortapes da recht sicher gefühlt, aber ja, es ist vielleicht aus Sicherheitsgründen nicht gerade zu empfehlen, komplett schwarz rumzufahren, wie ich das tue.
Aber sah cool aus. Also ich musste nur so schmunzeln, weil bei mir war das wirklich so, was kann ich tun, ne? So, wie kann ich mich so sichtbar wie nur irgendwie möglich machen? Aber wir waren auch nochmal in anderen Gegenden unterwegs, ne? Also wir waren viel auch auf so richtig doll befahrenen Straßen zwischendurch. Und vielleicht ist das einfach auch nochmal ein Unterschied, ne? Und so ein LKW-Fahrer, ja, wenn du da nicht aussiehst wie so ein Weihnachtsbaum, dann will der dich auch nicht irgendwie sehen, in bestimmten Ländern auf jeden Fall. Also das ist halt so, und ja, aber sah sehr cool aus. Das war also der Start und dann habe ich gesehen und ich hatte das auch von einer Bekannten gehört, ihr seid dann in Gruppen gestartet, ne? Also so Corona-konform, jetzt sag ich Gruppe, das klingt natürlich überhaupt nicht Corona-konform, aber der Start wurde so ein bisschen entzerrt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Genau, das war eine der Corona-Maßnahmen vom Veranstalter, dass wir eben gestaffelt starten und nicht in einer großen Gruppe. Das heißt, wir hatten uns schon auf diesem sehr großen Platz in Wien da eben getroffen und also vor dem Schloss Schönbrunn war das und sind dann aber gestaffelt gestartet. Und ich bin eben mit der Gruppe an Frauen gestartet, wir waren ja nur zu siebt. Und es ja wurde dann eben gemäß diesem Tracker dann berücksichtigt, wer wann gestartet ist. Aber das handelt sich da um ein paar Minuten, also es waren keine riesigen Zeitabstände.
Ja, sieben Frauen, hast du eben schon gesagt. Wer ist denn da letztendlich Erste geworden? Ich habe es ehrlicherweise vergessen nachzuschauen.
Die Fanny aus Frankreich hat, glaube ich, gewonnen. Und die Zweite wurde die Italienerin, die auch schon das Race Across Austria, glaube ich, gewonnen hatte.
Alles klar, ja. Und sind denn alle angekommen von den sieben Frauen oder haben da welche gescratcht?
Von den sieben Frauen kamen, glaube ich, vier im Zeitlimit im Ziel. Also die Dani, die man auch im Film sieht, bei der ich auch übernachtet hatte davor, die kam ungefähr einen Tag nach mir im Ziel als vierte Frau. Und ich weiß von den anderen Frauen nicht so genau, aber die Lisa aus Berlin ist sie, glaube ich, die kam zwar erst viel später ins Ziel, ich glaube nach 2 Wochen, aber sie hat es echt durchgezogen und das ist ultra, ultra cool. Also ich weiß nicht, wie viele Frauen tatsächlich das durchgefahren sind, aber von den 5, inklusive mir, jetzt weiß ich, dass sie das auf jeden Fall zu Ende gefahren sind.
Voll gut. Und war das eng am Ende? Also ihr seid ja das Podium quasi, das Frauenpodium jetzt, wart ihr, ich weiß, du hast ja zwischendurch auch, ist ja die Racerin in dir auch so ein bisschen durchgekommen oder du hast dann bewusst nicht mehr geguckt, wart ihr eng aneinander? Also war es für dich an irgendeiner Stelle auch so, dass du dich mit denen gebettelt hast?
Nee, eigentlich, also ich habe mich zu keinem Zeitpunkt irgendwie gewusst gebettelt. Die Abstände waren dann, glaube ich, auch relativ groß. Also ich glaube, die Italienerin kam über einen Tag vor mir ins Ziel und die Dani dann auch über einen Tag nach mir. Das heißt, dass es da echt, also zumindest unter uns Frauen, aus meiner Sicht zumindest kein Battle gab. Ich habe ein paar von den Männern ein paar Mal gesehen. Also es sind ja dann immer so ein paar Fahrer, die denen man ab und zu begegnet, die eben eine ähnliche Strecke haben und ähnlich stark fahren. Das war auch ganz witzig, weil das ist irgendwie der einzige Punkt, wie man an dieses Rennen überhaupt erinnert wird. Der ganze, alles andere findet ja nur im Kopf statt. Aber mit denen hatte ich mich auch nicht irgendwie gebettelt. Also ja.
Ja. Ich glaube, wenn dann die Distanzen zu groß sind, wenn jetzt eine immer gleich auf mit dir gewesen wäre, vielleicht schon, wenn man sich dann dauernd sieht.
Ne? Dann hätte es mich wahrscheinlich schon gestresst.
Kann ich mir auch vorstellen. Oder man fährt einfach sein eigenes Ding so und macht einfach so schnell, wie man selber kann. Ja, aber ist immer, die Anna Orenz hatte das irgendwie auch erzählt, da war dann die Verfolgerin von ihr irgendwie 4 Stunden weg und da meinte sie, das war auch safe, aber sie hat jetzt auch dann eben nicht 1 Stunde länger geschlafen, wie sie sonst es vielleicht getan hätte, ne, sondern ist dann so, solche Entscheidungen hat die dann getroffen.
Ja, also für mich persönlich ging es irgendwie darum, mir oder zu schauen, was möglich ist. Also ich bin irgendwie so, dass ich will am Ende im Ziel ankommen und wissen, das war alles. Ich hätte nicht irgendwie 2 Stunden früher da sein können. Also es ist irgendwie mein Anspruch, das so gut zu machen, wie ich eben kann. Und das war dann auch relativ unabhängig von anderen, sondern ich wollte mir selbst das irgendwie beweisen, zu was ich in der Lage bin.
Aus Sportmentaltrainerinnen-Sicht ist das auch genau die richtige Herangehensweise. ja. Im Film. Ich will da jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil einige haben den ja vielleicht noch nicht geschaut. Andere haben ihn vielleicht schon geschaut und können mir zustimmen oder nicht. Das ist ja auch immer so ein bisschen subjektiv, so das Empfinden. Aber für mich gibt es so 2 Teile. Es gibt einen sehr epischen, euphorischen Start bis ungefähr, also einen ersten Teil, also es ist ungefähr Start bis zu dem CP, also CP Checkpoint, an dem du aus Versehen den Parcours nicht zu Ende fährst. So habe ich es zumindest verstanden. Dein Track endet, du fährst 1 Kilometer zu wenig und merkst das aber nicht. Merkst das erst, als du wieder unten im Tal bist oder bist dir auch da noch nicht so richtig sicher, war das jetzt so oder war das nicht, aber du hast so das Gefühl, weil da gab es noch einen See und es wäre ja auch wahrscheinlich, dass so ein Parcours bis zum See führt, aber ne, du kannst auch nicht nachgucken, weil du hast kein Internet. So, und dann für mich ändert sich da so ein bisschen die Stimmung. Also du findest dann später raus, dass du 1 Kilometer zu wenig gefahren bist.
Genau, ja.
Was ist da passiert?
Das war so, dass das war der Col di San Edge. Ich bin hochgefahren und war am höchsten Punkt am Gipfelschild und habe auf diesen See geschaut. Und für mich war klar, das ist fertig, ich bin am höchsten Punkt und der Checkpoint hieß Col du Sanetsch. Jetzt muss man wissen, dass beim Three Peaks auch die Checkpoints unbemannt sind. Das heißt, da gibt's niemand, der einem einen Stempel gibt oder wie das bei den Lost Dot Events zum Beispiel der Fall ist, sondern da ist einfach nichts. Und ich hatte, das sieht man in dem Film nicht, ich hatte den anderen Fahrer oben getroffen, der von der anderen Seite kam. Und ich habe mit ihm geredet, ey, wie geht's? Und wir haben ganz kurz geredet und ich meinte, ich fahre jetzt wieder runter. Warst du an dem See? Und er meinte, ja. Und ich habe ihn gefragt, ja, weißt du, ob ich da hin muss? Und er sagt, nee, das ist ja Col du Sanetsch, höchster Punkt. Und dann war das ganz kurzes Gespräch und dann bin ich runtergefahren. Und dann, wie ich runtergefahren bin, habe ich mich an Bilder von Instagram erinnert, wo eben Fahrer und an diesem See standen. Und ich dachte mir, warum sollten die zum Spaß an den See fahren? Und so viele sind sicherlich nicht diese Wanderung mit dem Fahrrad gegangen, dass sie da zwangsläufig vorbeikommen, sondern die fahren ja nicht zum Spaß an den See bei einem Rennen. Und dann hatte ich eben Zweifel bekommen. Und mein Track hatte oben am Gipfel zwar geendet, aber vielleicht hatte ich einen Fehler in der Planung, so kam mir dann der Gedanke. Und dann war mir relativ bald klar, dass ich da wohl einen Fehler gemacht hatte. Und ich habe dann ziemlich krass mit mir gehadert. Also ich war mir eigentlich sicher, ich bin dann disqualifiziert, wenn ich eben diesen Kilometer zu wenig gefahren bin. Und habe dann sehr hart mit mir gekämpft, was ich jetzt machen soll, weil man muss sich schon vorstellen, dass das ganze Rennen ja eine krasse Grenzsituation auch ist und man sehr schwierig, sich immer wieder zu motivieren und da alles rauszuholen, was geht. Und wenn mit dem Wissen, dass man vielleicht gar nicht mehr Teil des Rennens ist, das macht dann natürlich die Situation sehr viel schwieriger. Und ja, das hat so ein bisschen Prozess in mir ausgelöst und cool, wenn das im Film auch so rüberkommt, weil genau so tatsächlich war das für mich auch, wie du das beschrieben hast. Also bis dahin war irgendwie total enthusiastisch und voll cool. Und dann kam ich so ein bisschen in Schleudern einfach, weil ich habe den ganzen Tag über nichts anderes nachgedacht, wie ob ich jetzt denn noch Teil des Rennens bin und wie ich die Sache jetzt angehe. Und ich meine, mit dem Wissen, dass ich vielleicht disqualifiziert bin, dann hätte ich auch einfach mal 1-2 Stunden länger schlafen können, weil, ja. Und dann sieht man im Film eine Szene, wie ich an diesem Supermarkt sitze im Schatten und was esse. Und an dem Tag, das war dann am zweiten Tag nach diesem Fehler am Col du Sanetsch, ist es so, hatte ich diesen Entschluss gefasst, es ändert für mich nichts und ich mache das in erster Linie für mich und ich will schauen, wie krass ich mich pushen kann und ob ich das schaffe und wie gut ich das schaffe. Und da hatte ich mich so ein bisschen losgelöst von dem Rennen und ich hatte dann entschieden und das hat sehr viel an meiner Herangehensweise oder auch an meiner Stimmung geändert. Ich hatte entschieden, dass es mir jetzt egal ist, dass ich nichts mehr schaue, was mit dem Rennen zu tun hat und wirklich nicht mehr schaue und dass ich das jetzt für mich fahre. Und dann hat das Radfahren, um was es auch ja eigentlich ging, plötzlich wieder total viel Spaß gemacht und das war... Im Nachhinein bin ich fast froh, dass es diesen Vorfall gab, obwohl das natürlich wahnsinnig viele Nerven gekostet hat und das ein blödes Versehen war. Aber das hat einfach mich total intrinsisch motiviert dann. Ich habe gemerkt, das hat mich losgelöst von diesem Rennen oder von diesem Charakter, von diesen Regeln, die eigentlich im Kopf sind. Und ich wusste, ich mache jetzt einfach weiter wie bisher. Ich fahre jetzt meine Strecke ab, ich befolge die Regeln und ich schaue, dass mir das natürlich nicht mehr passiert. Ich gebe alles, dass es irgendwie, dass ich das so guten Gewissens und so gut wie ich kann zu Ende bringe. Aber das hat mir irgendwie die Spaß am Radfahren an sich zurückgebracht. Und ja, dieser Twitch, der lange gebraucht hat und 2 Tage schlechte Laune gemacht hat, der hat mich irgendwie umso mehr euphorisiert dann. Und es ist schön, dass es im Film vielleicht auch so rüberkommt, wie du beschreibst.
Kannst du dich daran erinnern, was da in deinem Kopf vorgegangen ist? Also du hast ja gesagt, du hast ungefähr 2 Tage dafür gebraucht. War das ein Abwägen? War das, also was war in der Waagschale dafür, das Rennen weiterzufahren?
Ich habe natürlich, war ich super wütend auf mich selbst zuerst, dass ich diesen Fehler gemacht habe und ich dachte, boah, wie kann mir das passieren? Und ich bin mir übrigens auch ganz sicher, dass mir das nie wieder passieren wird, weil es so ärgerlich war. Und dann habe ich mich aber dran erinnert, wie cool das eigentlich bisher war und wie viel Spaß ich die ersten 3 Tage hatte, eben bis es passiert ist. Und dann dachte ich mir, warum soll ich nicht so weitermachen? Und ich habe dann einfach beschlossen, es ist alles nur in meinem Kopf, dieses Rennen ist nur in meinem Kopf, meine Einstellung dazu, es findet nur in meinem Kopf statt und ich kann das doch selbst bestimmen. Und dann habe ich einfach versucht, diese Gedanken beiseite zu schieben und ich konnte es eh nicht ändern. Also ich hatte keine, ich konnte eh nicht mehr, ich konnte es nicht rückgängig machen, ich konnte diese Entscheidung nicht verbessern. Und ich habe dann entschlossen, ich fahre jetzt einfach, wie ich das bisher gemacht habe. Und für mich persönlich ändert es nichts daran, wie gut ich das mache oder dass ich das gemacht habe, ob ich jetzt diesen Kilometer an den See gefahren bin oder nicht. Und so banal das klingt, so schwer war die Entscheidung, aber es hat ist mir einfach ein wahnsinniger Stein dann vom Herzen gefallen. Und ab da war es wieder sehr viel leichtfüßiger unterwegs.
Und um das vorwegzunehmen, was du zu dem Zeitpunkt nicht wusstest, ist, dass du im Grunde einfach nur eine Zeitstrafe bekommen hast dafür.
Genau, ich habe eine 9 Stunden Zeitstrafe dafür bekommen. Das liegt vielleicht auch daran, dass es nicht nur mir passiert ist, sondern es andere Leute gab, denen das, glaube ich, auch passiert ist und weshalb dann der Michael da, glaube ich, milde entschieden hat, was mich natürlich total gefreut hat. Und im Nachhinein war das auch, was die Platzierung und so weiter angeht, gar kein Beinbruch. Also ja, aber es ja hat mir eben 2 Tage wirklich miese Laune gemacht.
Ja, und miese Laune ist eigentlich das Blödeste, was man haben kann, wenn man im Rennen ist.
Ja.
Dann fällt alles schwer. Dann fährt man auf einmal nur 170 Kilometer oder, ne? Das ist echt irre. Also alles, was man machen kann, weil ich werde auch immer wieder gefragt, gute Laune, irgendwas tun, damit ihr gute Laune bekommt.
Ja, Podcasts helfen auch, ja.
Ja, Musik, Podcasts, genau, hast du auch gehört, ne, zwischendurch?
Genau, ja.
Hast du dir die vorher irgendwie alle runtergeladen oder hast du dann genug Internet
dafür? Ja, in der Schweiz hatte ich ja kein Internet, in Frankreich war das dann wieder unproblematisch, aber ich habe einfach gemerkt, dass wenn es schwierig wird oder wenn es auch irgendwann einfach mühsam und langweilig auch wird und vielleicht auch landschaftlich mal nicht so viel passiert, dann hilft es total, irgendwie einfach leichte Kost zu hören. Also ich habe mir dann ganz viel Zeitverbrechens-Podcasts angehört und gar nicht so sehr Fahrrad-related, weil ich auch so ein bisschen was anderes, glaube ich, ganz gut tat. So einfach was ganz anderes, leicht eingängiges und wo man einfach zuhören kann. Und das hat mir für so manche schwierige Phasen dann hinweggeholfen.
Du hörst dir nicht im Ernst Zeitverbrechen-Podcasts an, während du alleine im Nirgendwo unterwegs bist. Ich würde mich zu Tode gruseln.
Ja, es gab tatsächlich eine Folge, da ging es um einen Fahrradfahrer, der verschwindet. Die habe ich dann geskippt.
Ja, die habe ich bis heute nicht gehört. Ich will die nicht hören.
Ja, es gibt vielleicht Dinge, die will man da tatsächlich nicht hören. Aber ansonsten war das ziemlich gut ablenkend.
Ich empfehle die wundersame Fahrradwelt. Nee, aber ich war, also das, was du eben auch betont hast, andere Inhalte, ne, die nichts mit Fahrradfahren zu tun haben, in dem Moment zu hören, einfach um sich da raus zu katapultieren, dass man eben einfach mal den ganzen Tag nur die Pedale tritt und geradeaus fährt im, ne?
Jetzt genau, ganz ja, man muss sich Fall. Ja das wirklich so vorstellen, ich hatte über 100 Stunden Sattelzeit, also wenn man über 100 Stunden nichts anderes macht als Fahrradfahren in so kurzer Zeit, ist es einfach manchmal ganz cool, was ganz anderes zu hören. Und man kann ja auch, ich habe ja auch mit niemand geredet, also in dem Film, das ist vielleicht auch noch spannend, die Kommunikation war super einseitig, die Jungs gingen nie auf irgendwas ein oder die haben mich auch nichts gefragt oder ich habe einfach immer irgendwas drauf losgeplaudert, wenn die irgendwie zufällig in der Nähe waren oder also wenn die halt da waren, dann habe ich irgendwas erzählt. Aber die haben keinen Kommentar dazu abgelassen, die haben nicht geantwortet und dann ist es natürlich auch super stupide und dann ist es ganz cool, irgendwie mal auch ein bisschen Input zu kriegen und das ja sind vielleicht Podcasts ganz cool.
Das ist interessant, dass du das sagst, weil es wirkt so, als wenn die Beziehung zwischen dir und ich nenne es jetzt mal die Kamera schon sehr intim ist.
Ja, das tatsächlich fühlt sich das auch super. Also jetzt im Nachhinein kennen wir uns ganz gut, aber wir kamen im Ziel an und ich hatte dann nach diesem Rennen, also nachdem ich im Ziel ankam, ja die erste Möglichkeit, so miteinander zu reden. Und ich hatte das Gefühl, wow, die kennen mich jetzt super gut in jeder nur denkbaren Lebensphase, mit jeder Emotion, die ich so hab. Und ich weiß nichts über die. Die haben kein Wort mit mir geredet, ich kenne sie nicht. Das ist tatsächlich ziemlich seltsam. Und wir haben dann natürlich noch Zeit gehabt, um uns dann so richtig kennenzulernen und auch normal auszutauschen. Ich weiß auch nicht, warum mir das so leicht fiel oder warum ich mich da irgendwie so fallen lassen konnte. Aber ich glaube, das macht den Film am Ende aus. Ja, man hat auch einfach gar keine Kraft, darüber nachzudenken. Oder ich weiß nicht, man hat gar keine Kraft, sich darüber jetzt Gedanken zu machen, was wie wo ankommen könnte. Oder ist es dann einfach wirklich ganz roh, was da aus einem raussprudelt.
Wir dürfen das durch den Film wirklich ganz toll miterleben. Also auch nochmal Props an alle, die daran beteiligt waren. Nils hat mir übrigens auch geschrieben und der fragt, wann ihr denn zusammen fahrt und ob in Innsbruck oder bei ihm.
Ich würde vorschlagen Innsbruck, weil hier kann man echt super coole Touren auch nach Italien und so starten. Also Nils, ich lade dich hiermit auf eine Gravel-Tour mit Pizza ein.
Sehr gut. Also Nils, weißt du Bescheid. Nils Lengner, der Fotograf, von dem sprechen wir hier gerade. Auch ein guter Freund von mir, den ich schon länger kenne. Und der, da nehmen wir jetzt auch mal was vorweg, in der nächsten Episode hier zu Gast sein wird und auch nochmal die andere Seite des Begleitenden ein bisschen darstellen wird. Der hat nämlich schon ganz viele Rennen begleitet, Ultra, aber auch in Afrika Straßenrennen und so weiter, ganz spannende Sachen gemacht. So, das klingt jetzt fast wie so ein Schlusswort, ist es überhaupt nicht. Ich komme ganz schnell zurück zu dir. Es gibt eine Szene, bei der hatte ich ein bisschen Bauchweh gehabt. Ich beschreibe kurz, welche das ist. Und das ist ein subjektives Empfinden, das sage ich auch ganz deutlich. Du bist ungefähr 300 Kilometer vor Schluss, vor Ziel, schätze ich, und hast deinen ersten Platten. Ich schreibe einfach mal die Szene. Ne? Du sitzt da, du hast irgendwie, baust dein Rad aus, bist echt fertig, verständlicherweise. Dann surren da noch irgendwelche Moskitos um dich rum. Also, und dann machst du was und ich hab da so genau hingeschaut, bei mir ist es eben auch schon passiert. Also wer meine Orbit-Rides da verfolgt hat, mir ist genau das passiert. Du nimmst einen neuen Schlauch, setzt den ein, alles ist fertig, ne? Schlauch ist drin, willst den aufpumpen, nimmst die Pumpe ab und was ist passiert?
Das Ventil
ist in der Pumpe. Und in dem Moment fragst du die Jungs oder sagst, das ist dir noch nie passiert. Was soll ich denn jetzt machen? So, dann ist ein Cut und dann hast du das Problem gelöst. Und das finde ich also vom Filmtechnischen ziemlich unglücklich. Also das geht jetzt wahrscheinlich gar nicht raus an dich. Also so, das ist einfach eine unglückliche Szene, wenn man sowieso schon quasi immer diesen Support-Charakter so unterstellt. Wenn
okay, das
Team
ist
dabei
interessant,
ist, ne?
Dass du das, es hat tatsächlich niemand von uns so wahrgenommen, weil es ist einfach nichts passiert zwischendurch, außer dass ich 45 Minuten gebraucht habe in Summe und die eben irgendwann die Kamera ausgemacht hatten. Aber ich habe es hinbekommen, also es ist tatsächlich
an Support geblieben. Wie hast du es denn gelöst?
Ich habe geschafft, mit meinem T-Shirt es so ein bisschen locker zu rütteln, also das Ventil, das ich eben rausgedreht hatte und hatte in meiner Box tatsächlich so ein, ich hatte schon mal gesehen, wie das bei Freunden passiert ist und habe daraufhin so ein kleines schwarzes Ding, ich weiß nicht, wie man das nennt, das ist so ein, es hat so eine Klemme ganz und hat eben ein Loch am Ende und mit dem kann man dieses Ventil rausdrehen. Und ich hatte das dabei, Gott sei Dank. Und ich habe das dann benutzt und es hat funktioniert und ich habe es geschafft, dieses Ventil aus der Pumpe zu holen und dann wieder in den Schlauch zu fixieren. Also ich habe es dann damit hinbekommen, weil ich eben dieses kleine winzige Ding dabei hatte, was mir geholfen hat. Es hat mir tatsächlich niemand geholfen. Es ist interessant, dass du das ansprichst, weil von uns hatte niemand diesen Gedanken. Also, ja.
Ja, ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass deine Crew zwar filmerfahren ist, aber vielleicht in diesem ultra-unsupported-Bereich noch nicht und vielleicht auch nicht wissen, wie genau die Dinge dort genommen werden. Und das ist, glaube ich, was wo du schon ziemlich tief drin sein musst, um zu verstehen oder um das einfach zu wissen.
Ja, ich glaube, dadurch, dass der Nils eben schon tatsächlich viele Rennen begleitet hat, auch beim Atlas Mountain Race und so weiter, die waren sich schon sehr bewusst und die waren auch wirklich extrem streng. Die haben nicht mit der Wimper gezuckt oder irgendwas, als sowas war. Also ich, vielleicht wird der Nils dazu auch noch was erzählen, aber ich glaube, denen fiel das auch sehr schwer.
Ja, Nils konnte sich da irgendwie nicht so richtig dran erinnern. Ich habe ihn nämlich auch gefragt. Mhm. ich glaube, es wäre einfach schön gewesen, weil das ist so eine spannende Szene. Klar, wenn du die wegschickst, dann hätte das mit drin sein können, weißt du, dass du sie bewusst wegschickst, weil das kann ich auch total verstehen, ey, wenn da jemand, vier Leute daneben stehen und man will da irgendwie sich konzentrieren und was lösen.
Das oder, war auch so, ja.
Ja, genau. Oder dass die halt wirklich das gezeigt hätten, wie du das letztendlich löst. Das sind so...
In so einem Film. Vielleicht kann der Stefan noch was auf YouTube laden. Ich meine, der hat das Ganze ja uncutted.
Ja, special. Nee, es ist nur so... das sind so Schlüsselszenen, ne, weil klar ist, du kommst ohne nicht weiter. Und wie gesagt, dieser Cut ist wirklich so, du weißt nicht, was du machen sollst. Cut, du hast es gelöst. So.
Das war ist aber mir gerade gar nicht so bewusst, ja.
Ja, das war bei den Kontaktlinsen auch schon so. Du hast sie verloren. Cut, du hast sie drin. Ne? So, und das ist. Also, das ist mich als Zuschauerin würde genau interessieren, nicht weil ich irgendwem was unterstellen würde, sondern wie hast du es denn gelöst? Was hast du denn gemacht? So. Aber das ist eben wahrscheinlich auch, ja, vielleicht ist da meine Sichtweise als, so sehr speziell, weil letztendlich ist der Film ja auch für eine ganz große Audience, die sich da vielleicht auch nicht dafür interessiert, was genau da passiert. Und ich glaube, dieses Auge hat dann vielleicht, ich bin mir ziemlich sicher, dass Stefan Wieser, ich will mal Wiesner sagen, warum eigentlich Stefan Wieser, der hat wahrscheinlich dann eher ein Auge dafür und letztendlich ist es ein Film und der ja begeistern soll und in sich stimmig sein soll und spannend bleiben soll und vielleicht entscheidet der dann, das ist einfach vielleicht für 3% der Menschen, die sich das anschauen, spannend, aber für den Rest einfach nicht und schneidet es deswegen raus. Ich werd ihn nochmal fragen vielleicht einfach.
Aber umso besser, dass wir dann für die 3% jetzt hier drüber reden.
Ja, und auch da nochmal gesagt, weil ich glaube, da wirklich die Ansichten auch auseinandergehen. Ihr habt es so gemacht, in Absprache mit dem Veranstalter, so wie der die Regeln gesetzt hat, das ist, so wie du auch schon gesagt hast, sein Rennen. Und wenn der erlaubt, hey, er will Frauen in diesen Rennen pushen und sein eigenes Rennen darstellen lassen, dann ist das auch genau das, was gemacht werden darf.
Ja, das war auch mein Anspruch an mich selbst. Also ich hätte nicht ins Ziel kommen können und ich mit dieser Zufriedenheit und ich hätte schon gar nicht diesen Film jetzt irgendwie promoten können und mit Freude zeigen, einfach wenn ich nicht wüsste, dass ich das aus eigener Kraft mit eigenen Entscheidungen und so weiter unabhängig geschafft hätte. Also es ist mir total wichtig und es war den Jungs genauso wichtig, dass sie in keinster Weise irgendwie eingreifen. Ja, es war dann im Nachhinein auch super, super schön oder auch, ja, witzig, darüber zu reden, wie sie manche Dinge wahrgenommen haben und wie ich die Dinge wahrgenommen habe und wie schwer es ihnen auch fiel, zum Beispiel das mit diesem verpassten Checkpoint oder mit der verlorenen Kontaktlinse oder mit dem rausgedrehten Ventil, eben all solche Dinge, wo die natürlich dabei waren und die mir emotional krass Nerven gekostet haben, eben da halt nicht einzugreifen, ja.
Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, da nicht zu helfen, weil das ist ja irgendwie in uns drin, dass wir supporten wollen und dich aus einer Notlage dann ja auch rausholen wollen oder wollen, dass du dieses Rennen zu Ende fahren kannst und gefälligst bitte den Checkpoint richtig, also den Parcours, ne? Nochmal für alle, das ist eine bestimmte Strecke, die man einfach abfahren muss. Das ist ein Streckenteil, der muss gefahren werden.
Eben, und so. Wenn da halt 1 Kilometer fehlt, ist Kacke.
Ja, dazu nochmal es gibt ja ein Ranking, Und da steht noch irgendwas von einer nicht erlaubten Straße. Das hat mich gewundert. Also
ja, cool, dass du das auch ansprichst. Das war, also eigentlich sind mir zwei Fehler passiert. Und das war einmal dieser verpasste Checkpoint. Und das andere war, dass auf Komoot tatsächlich, ohne jetzt Negativwerbung machen zu wollen, auf Komoot war ein Streckenabschnitt nach Chamonix falsch ausgezeichnet. Und das ist wirklich sehr vielen Fahrern und Fahrerinnen passiert, weil wahrscheinlich viele Leute mit Komoot geplant hatten. Das war ein Autobahnteil, der halt nicht so auf Komoot gekennzeichnet war und der dummerweise auch als Auffahrt nicht gekennzeichnet war. Da stand kein Autobahnschild, da stand auch kein Fahrradverbotenschild, sondern man fährt da drauf und plötzlich dieses ganze Setting sieht aus, oh Mist, bin ich auf der Autobahn. Und man hat natürlich sofort einen Puls von 200 und hat dann genau zwei Möglichkeiten. Entweder man fährt jetzt gegen die Richtung wieder zurück, raus, als Geisterfahrer quasi, oder man zieht einfach durch. Und das ist noch so eine Entscheidung. Ich stand da drauf und dachte, Mist, was mache ich denn jetzt? Rechts ging es runter, man konnte auch nicht über die Leitplanke. Und ich bin gefahren bis zur nächsten Ausfahrt und bin dann raus.
Uns ist genau das Gleiche passiert. Es liegt übrigens an OpenStreetMaps in dem Fall.
Ah, okay.
Bei OpenStreetMaps ist dann die Straße falsch hinterlegt. Komoot nimmt die Informationen aus OpenStreetMaps. Und gerade, also hier in Deutschland ist es halt echt, da ist die so gut gepflegt, da passiert sowas selten, aber das, und uns ist genau das auch passiert. Und bei uns war es aber Gott sei Dank ersichtlich. Also das, da gab es ein Schild und dann haben wir halt umplanen können. Das war zwar nervig, aber konnten dann direkt umplanen. Aber beim TCR zum Beispiel, sollte dir das passieren, dann ist deine Aufgabe quasi so schnell wie möglich einfach runterzufahren.
Genau, das habe ich dann auch gemacht. Also ich bin dann, ich dachte, jetzt als Geisterfahrer zurückzufahren ist irgendwie noch gefährlicher. Jetzt fahre ich bis zur nächsten Ausfahrt. Und das habe ich dann so gemacht und hatte aber ab da total Panik, dass mir das wieder passiert. Weil ich da völlig unvorbereitet plötzlich auf der Autobahn stand und ich dachte, Gott, wenn mir das nochmal passiert, das ist ja auch super stressig und gefährlich und man will das echt nicht. Ja, und ich glaube aber, durch diese falsche Kennzeichnung in OpenStreetMap, wie du das jetzt sagst, ist es auf jeden Fall vielen Leuten passiert und die haben eben dann alle dieselbe Zeitstrafe bekommen.
Ich kann das nachvollziehen, dass man, wenn man einmal so ein quasi enttäuscht wird von seinem Tool, das eigentlich zuverlässig arbeiten soll, danach dann eben erstmal misstrauisch ist.
Total, so. Ja.
Ja, ich habe ja noch so ein paar Fragen mitgebracht. Also du bist, wir schließen das Rennen kurz mal ab, du bist dann nach 7 Tagen ins Ziel gekommen.
Genau, eigentlich nach ziemlich genau 7 Tagen und dann eben noch diese Zeitstrafe, was dann irgendwie 7 Tage, 10 Stunden in Summe war.
Das ist voll super. Ja, ich habe hier ja so ein paar Fragen noch zum Rennen von HörerInnen und Instagram-FollowerInnen bekommen. Und du hast auch gesagt, dass du auch immer wieder gefragt wirst. Ich würde da fast mit anfangen, denn du hast gesagt, du wirst immer wieder nach Equipment gefragt und wie du dich vorbereitet hast auf das Rennen. Da würde ich dann, bevor wir hier die einzelnen Fragen, die dann vielleicht auch dadurch teilweise schon beantwortet wird, einmal drauf eingehen. Also wir gehen nochmal in den Januar zurück. Du hast dich angemeldet, du hast 7 Monate Zeit, dich vorzubereiten. Was hast du gemacht?
Ja, ich bin zum Spaß einfach total viele Bikepacking-Wochenenden gefahren. Also ich bin mit einem Freund hier zusammen ziemlich viel unterwegs gewesen, meistens so 3-4 Tage. Und das ist auch einfach die beste Gelegenheit, sein Equipment zu testen. Also rauszufinden, was brauche ich, wie kann ich das optimieren. Und das ist ja auch das, was irgendwie am meisten Spaß macht. Oder ich glaube, man sollte auf jeden Fall diese Freude am Bikepacken und Radreisen, die ist ziemlich grundsätzlich. Und dann macht es natürlich auch super Spaß. Also wir waren mal ein paar Tage in Vorarlberg unterwegs, schon ab im März, ab dem es nach dem Lockdown möglich war. Und dann eigentlich jeden Monat mindestens einmal, aber einfach nur, weil wir da auch krass Bock drauf hatten. Also wir waren mal in Kärnten unterwegs, mal nach Tschechien, dann, wo waren wir noch, in den Dolomiten. Und es waren einfach super schöne Trips, in denen wir aber schon geschaut haben, dass wir eben viel Strecke und viele Höhenmeter machen. Und das war dann quasi das Training, wenn man das so nennen kann. Aber das macht auch einfach Spaß. Und ansonsten, ich fahre einfach total gern viel Fahrrad. Ich glaube, so richtig trainiert habe ich eigentlich gar nicht. Ich bin einfach viel Rad gefahren. Ich glaube, ich hatte vor dem Rennen so schon knapp oder über 10.000 Kilometer auf dem Tacho, bevor ich gestartet bin.
Du hast ja auch gesagt, du hast davor eher so eine Racer-Vergangenheit hinter dir. Das heißt, du hast schon ein bestimmtes Fitnesslevel gehabt. Und dann mit dem Unfall kam dann eben dieses neue Bewusstsein oder dieses Bedürfnis, eben nicht mehr nach Plan zu trainieren. Hast du gar keinen Trainingsplan mehr gehabt, sondern das einfach so für dich irgendwie nach Gefühl gemacht alles?
Genau, um da jetzt kurz auszuholen, mein Ex-Freund, liebe Grüße an der Stelle.
Ah, das ist immer gut, wenn man die noch grüßen kann.
Genau, der ist Trainer und Sportwissenschaftler und hatte mich in der Vergangenheit eben viel unterstützt, was es angeht. Also ich bin eine Zeit lang mit Powermeter gefahren, hatte mich dann schon auf diese Radmarathon einigermaßen vorbereitet und hatte auch Spaß, so nach Plan zu trainieren zum Teil. So, ich hatte schon dadurch irgendwie ein bisschen eine Ahnung, auf was ich achten muss, auch ernährungstechnisch, wie man richtig Intervalle fährt, wie ich meine Herzfrequenz zu deuten habe, welche Wattbereiche ich fahren kann, welche ich nicht fahren kann und wie lange. Also ich hatte da schon so ein bisschen Hintergrund, habe dann aber Anfang des Jahres auch, wie sich meine Einstellung zum Radfahren ein bisschen verändert hat durch den Unfall, meinen Powermeter verkauft, auch weil der, wenn man lange Strecken fährt, einfach unnötig viel Energie auf dem Fahrradcomputer verbraucht und man das dann auch irgendwie nicht so richtig, ja, man kann nicht mehr so richtig viele Schlüsse daraus ziehen, wie viel Watt man jetzt fährt, wenn man einfach nur lange treten will. Und ich glaube aber dadurch habe ich ein ganz gutes Gefühl gekriegt für meinen Körper und auch eine gute subjektive Einschätzung für was ich leisten kann und wie lange. Und ich glaube, das hat mir schon auch geholfen, einfach durch dieses gute Körpergefühl eine Herangehensweise an diese lange Distanzen zu kriegen.
Da hast du übrigens gewisse Gemeinsamkeiten auch mit Fiona Kolbinger. Die trainiert auch nicht mit Powermeter und noch eine andere. Du hast ja, das hast du mir im Vorgespräch erzählt, eine sehr ausdauersportbegeisterte Familie und bist, und da wieder eine Gemeinsamkeit, eben schon sehr jung auch einen Marathon gelaufen, nämlich mit 18.
Ja, meine Familie hat mich auf jeden Fall sehr an den Ausdauersport gewöhnt, schon sehr früh, glaube ich. Also wir waren einfach schon als Kind super viel auf dem Fahrrad unterwegs und meine Mama ist dann, als sie 50 war und ich 18, ist in Marathon gelaufen in Berlin und es hat mich brutal inspiriert und ich dachte, boah, wenn meine Mama einen Marathon laufen kann mit 50, dann kann ich das easy auch, so wie man sich das mit 18 denkt. Und das habe ich dann gemacht. Und dann ist kurz darauf die ganze Familienmarathon gerannt, weil alle dachten, wenn die Mama das kann, können wir das auch. So bin ich dann jedes Jahr eigentlich bis, dieses Jahr ist das erste Jahr ohne Marathon, aber ich bin jedes Jahr einen Marathon gerannt daraufhin. Manchmal in den Alpen dann mit Bergen, manchmal eben alles auf Asphalt, aber genau, so bin ich da irgendwie reingestolpert. Hatte dann irgendwann mit Triathlon angefangen und über den Triathlon dann gemerkt, dass Radfahren eigentlich das ist, was mir am meisten Spaß macht.
Voll gut. Richtig, richtig gut. Also ich versetze mich da gerade so rein. Ja, wenn meine Mutter das sieht, ist die ein bisschen älter. Die ist schon 66, aber die macht auch krasse Sachen. Die hat mir neulich erzählt, dass sie, also da denke ich mal, warum hat sie mir das nicht schon längst mal erzählt? Die war wohl, bevor ich geboren wurde, also irgendwann 80er, da war die Fahrradkurierin. Also ja, und wir alle so voll, immer wenn wir mal jemanden von ganz früher treffen, freuen wir uns und quetschen die Leute aus, weil das ja irgendwie auch schon eine besondere Szene war. Da erzählt mir meine Mutter jetzt hier über Weihnachten so ganz nebenbei, also sie wäre ja da auch Fahrradkurierin gewesen und die hätten aber damals immer noch, also es gab wohl nur eine Telefonzelle, da mussten sie dann immer hinfahren, um die Aufträge zu kriegen und das war wohl ein bisschen anstrengend und andere hatten dann irgendwann Funk und die hatten es dann irgendwie leichter und das, ja. Ja, also die Mütter, ne? Das ist echt. Aber sehr cool. Sowas, also weswegen ich das auch oder dich da auch nochmal gezielt drauf anspreche, ist eben klar, auch du sagst, es war jetzt dein erstes Rennen, du hast es direkt gefinisht, das ist ja alles andere selbstverständlich, du bist in einer super Zeit gefahren. Genau, und da finde ich es eben wichtig auch zu zeigen, du hast eben da auch eine sportliche Vergangenheit in die Richtung, dass auch andere, die sich das jetzt anhören, sich da auch irgendwie so ein bisschen einordnen können. Also man kann nicht erwarten, dass man irgendwie aufs Rad steigt und direkt sowas macht. Es sei denn, man heißt Juliana Buring und entscheidet einfach ein Jahr ungefähr, bevor sie es dann gemacht hat. Ich glaube noch nicht mal. Ich glaube, das waren irgendwie 8 Monate vorher, dass sie die Welt umrundet auf dem Rad. Aber ja, mentale Stärke. Und zu dem Thema mentale Stärke gab es natürlich auch eine Frage. Hast du dich da irgendwie, also hast du da irgendwas gemacht, um dich auf das Rennen vorzubereiten? Oder welche Rolle hat das so bei dir gespielt? Du hast gesagt, du bist jemand, die bringt Sachen zu Ende, ne? Das ist schon mal eine gute Voraussetzung, wenn man so ein Rennen fahren möchte.
Ja, viele Leute beschreiben mich als stur und ich glaube, das trifft's ganz gut. Vielleicht in dem Fall in einem positiven Sinne, aber wenn ich mir was in den Kopf setze, dann mache ich das. Und zwar, ja, es gibt so eine Szene im Film, da sitze ich in Chamonix und überlege mir, wann der Punkt wäre, wann ich aufhören würde. Und da habe ich mir tatsächlich viele Gedanken drüber gemacht, weil irgendwas tut natürlich dann immer weh. Es wird nicht besser, sondern irgendwas wird immer schlimmer. Und es ist auch eine krasse Erfahrung, so an seine körperliche Grenzen zu kommen. Und deshalb glaube ich, dass die mentale Stärke auf jeden Fall mit der entscheidendste Faktor ist. Also ich hatte im Voraus immer Angst, dass ich das konditionell nicht schaffe oder dass meine Beine das nicht mitmachen. Letzten Endes waren die Beine eigentlich immer gut. Man kann immer irgendwie treten, also man kommt immer vorwärts. Nur diese Motivation, immer wieder reinzutreten und immer wieder aufzustehen und sich so Schlaf zu deprivieren, das ist irgendwie der Punkt, wo die mentale Stärke super entscheidend ist. Und ich glaube, wenn man wirklich das Ziel hat, das zu wollen und dann das nicht aus den Augen verliert, dann das ist super wichtig. Ich glaube, das ist so eine Sache, die ich vielleicht mitbringe. Also ich habe mir davor nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Ich glaube, wichtig ist, seinen Körper zu kennen, zu wissen, wann vielleicht auch wirklich genug ist und schon mal so eine Grenzerfahrung irgendwie gemacht zu haben vielleicht.
Gab es denn in dem Rennen einen Moment, wo du wirklich übers Aufgeben nachgedacht hast?
Ja, der zweite Tag, an dem es so wahnsinnig viel geregnet hat und ich hatte einfach krasse Knieschmerzen. Also man, in dem Film kommt es gar nicht so raus, aber ich hatte wirklich so krass Knieschmerzen, dass ich manchmal anhalten musste und kein einziges Mal mehr pedalieren konnte, weil der Schmerz so stechend war. Und ich dachte, es geht einfach nicht. Egal, wie krass ich es will, es geht jetzt nicht. Und das war schon am zweiten Tag. Und natürlich habe ich da übers Aufgeben nachgedacht, weil ich dachte, wenn ich jetzt schon am zweiten Tag so krasse Knieschmerzen habe, wie um Himmels Willen soll ich das zu Ende fahren können? Und irgendwie, ich weiß nicht, ging es dann doch. Und dadurch, dass es dann wärmer wurde und dass das Wetter besser wurde, ich glaube, das war auch schon gut fürs Knie und auch für den Kopf, hat es dann funktioniert. Und einfach dieses Wissen, dass egal wie schlimm es wird, es kann immer wieder gut werden. Und ja, aber das war, glaube ich, der Punkt im Rennen, an dem ich am meisten übers Aufgeben nachgedacht habe.
Kann ich total nachvollziehen. Ich hatte ja auch Knieprobleme im
Transcontinental Race.
Ja, ich hatte aber so, ich wusste, wie ich es lösen kann. Es hat dann zwar irgendwie länger gedauert, fast eine Woche, aber ich hatte irgendwie so ein, immer zwischendurch mal wieder keine. Aber es ist ja cool, Wärme bringt natürlich was, ne?
Genau, und ich habe dann so ein bisschen am Sattel gerüttelt und den weiter vor, weiter ein bisschen runter. Und manchmal helfen ja ein paar Millimeter schon viel.
Ja, also das war bei mir auch das Thema, dass mein Sattel nach hinten gerutscht war. Und eben diese Position auch, die du hast, wenn der Sattel ein bisschen weiter vorne ist, die entlastet wohl das Knie auch ein bisschen. Also ich würde da jetzt auch nicht riesengroße Veränderungen machen im Rennen, aber schon, das ist schon eine Sache, die man dann ausprobieren kann. Aber voll gut, dass es funktioniert hat. bei dir, weil das ist gerade am zweiten Tag, ne? Das ist ja echt so, ist man gerade drin.
Ja, und total.
Ja, weil du sagst es, ne? Das war der Regentag und da haben dich, hat dich die Filmcrew auch nur zweimal, glaube ich, so ganz kurz erwischt. Dann bist du auch sofort wieder weg, weil du dann auch noch irgendwie einen Schlafplatz brauchtest. Das ist halt dann, ja, wie soll man das dann auch abbilden, ne? Und dann ist man auch eher genervt von anderen Leuten, weil die helfen einem nicht.
Eben, und dann ist es auch doppelt belastend irgendwie, wenn dann auch noch jemand die Kamera drauf hält.
Ja, kann ich mir richtig gut vorstellen. Also, ich gucke gerade mal durch die Fragen hier durch. Zum Equipment. Du beschreibst es ziemlich gut im Film, was du dabei hattest. Also wer sich dafür interessiert, das wird gleich am Anfang beschrieben. Da zeigst du, was in deinen Taschen drin ist und erzählst, was du dabei hast. Also wer sich das so ein bisschen anschauen möchte, da kann ich dann wirklich nur empfehlen, sich den Film zu leihen oder zu kaufen.
Genau, man kann mich da auch gerne anschreiben. Ich sage immer, Bike Talk ist auf jeden Fall gerne willkommen. Also ich finde es cool, da ein bisschen Erfahrungen auszutauschen. Und man muss ja viele Expertise sich gar nicht selbst aneignen, sondern es ist ja auch cool, wenn man sich da was abschauen kann. Und ich schaue mir auch gern bei anderen noch was ab, wenn die was besser wissen. Das muss auch jeder für sich selbst immer ein bisschen rausfinden, glaube ich.
Ja, ich habe auf jeden Fall zwei Sachen bei dir direkt erkannt, die wir auch gemacht haben. Und zwar hast du einmal den Seed Stabilizer benutzt für Trinkflaschen, für extra Trinkflaschen. Also ich weiß nicht, ob du das mit dir bei uns wir haben uns das ja auch nur abgeguckt. So. und die Isomatte. Du bist auch die Seed to Summit Matte gefahren, diese super leichte.
Ja, witzig. Ja, mit der Isomatte, da hatte ich tatsächlich viel rumprobiert. Ich hatte davor so eine kürzere auch von Seed to Summit, die so eine Schaumstofffüllung hat. Da hatte ich aber immer Schmerzen an den Hüften und mit dieser aufblasbaren hatte ich das nicht. Deshalb habe ich da irgendwann gewechselt. Und diesen Flaschenhaltern am Sattel, da bekomme ich super viele Fragen zu, weil das einfach mega praktisch ist, wenn man klein ist und einen kleinen Rahmen fährt. Ich habe nämlich in meinem Rahmen gar keinen Platz für zwei große Flaschen, wenn ich da auch noch eine Rahmentasche unterkriegen will. Und deshalb war das für mich die Lösung schlechthin.
Ja, also man kann da wirklich Literflaschen sogar reinmachen, wenn man möchte. Also Marion hatte das, weil die sehr viel trinkt. Und was halt auch genial ist, ist, dass die Saddlebag nicht so hin und her ruckelt. Ne? Also wenn du im Wiegetritt irgendwo hochfährst, deswegen heißt das auch Seat Stabilizer. Ich werde da immer wieder nach gefragt, wuhu, Seat Stabilizer, müsst ihr irgendwie googeln. Den gibt's mal hier, mal dort, kostet keine 20 Euro. Also,
genau, das ist ein gutes Investment, wenn man das mal probieren will.
Total, ich habe den auch schon ein paar Mal verliehen, aber weil es den dann irgendwie so schnell dann doch irgendwie nicht gab, weiß nicht, ausverkauft oder so. Und ja, kann ich auch empfehlen. Ist ein bisschen extra Gewicht. Ach, aber eine Sache fällt mir dabei ein. Du hattest ja auch totale Probleme mit den Händen, ne? Da habe ich mich gefragt, warum du nicht mit Zeitfahraufsatz gefahren bist.
Ja, ich hatte ja schon viele Bikepacking-Trips davor gemacht und außer im Triathlon hatte ich nie diese Auflieger benutzt. Also in der Triathlon-Vergangenheit war das schon der Fall, aber dann beim Bikepacking habe ich das einfach nie gemacht und ich kam ganz gut damit klar, einfach auf meinen Lenker zu liegen und dachte, es ist nur zusätzlich Gewicht und ich bin viel geradeaus gefahren, habe mich einfach auf meinen Lenker gelegt, was dann auch gut funktioniert. Und ich glaube, dadurch, dass das Rennen so viel Höhenmeter pro Kilometer hatte, also was du auch schon angesprochen hattest, und beim Hochfahren und beim Runterfahren nützt das einfach nichts, sondern ist nur zusätzlich Gewicht. Und trotzdem sind das Rennen natürlich viele mit Auflieger gefahren und ich glaube, das ist einfach so was Individuelles. Aber ich hatte keine Lust, im Rennen sowas auszuprobieren, was ich halt davor bei den Bikepacking-Trips auch nie gemacht hatte und hat mich dann dafür entschieden, das nicht zu benutzen. Ja, mal sehen. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt in zukünftigen Rennen machen werde, aber ja, ich kam ganz gut klar damit, eben meine Handgelenke zu tapen, weil ich da öfter mal Schmerzen hatte, wenn ich lange auf dem Fahrrad saß in der Vergangenheit. Und ja, das hat dann eigentlich auch ganz gut geholfen.
Was steht denn als nächstes an? Hast du schon was geplant?
Ja, ich kam vom Three Peaks heim, wir sind ja dann auch noch heimgeradelt und ich kam heim, an einem Sonntag war das, und mir ist direkt die Decke auf den Kopf gefallen und ich dachte, Mist, was mache ich als nächstes? Ich brauche wieder ein Ziel und vielleicht kennen das manche, es war wirklich so ein bisschen Post-Racing Blues, wie das manche nennen. Und ich habe der Anna Heslock eine E-Mail geschrieben. Ich komme gerade zurück und mir fällt die Decke auf den Kopf und gibt's noch eine Möglichkeit, irgendwie an den Startplatz fürs Transpyrenees zu kommen, weil das ja in diesem Jahr, also im letzten Jahr auch abgesagt wurde. Und ich dachte, vielleicht gibt's eine Möglichkeit, da noch einen Startplatz zu ergattern. Und sie hat dann mir die Registrierung geöffnet und meinte, es wird auch noch eine Registrierungsphase sowieso geben und ich könnte aber ruhig schon mal eine Bewerbung schreiben. Und da bin ich gerade mit ihr in Kontakt, aber ich bin guter Dinge, dass das funktioniert. Also ich würde im Oktober gern das Transpyrenees fahren, das Lost Dot Events. Und abgesehen davon fahre ich im April noch Italy Divide. Das ist ein Offroad-Rennen, auch solo self-supported, worauf ich super Lust habe. Das ist schon nochmal eine ganz andere Challenge, halt Offroad unterwegs zu sein. Und ich hoffe einfach sehr, dass es alles stattfindet wegen der Corona-Situation und dass es zulässt, dass wir das guter Dinge machen können, ja. Dazwischen werde ich ein paar kleinere Dinge fahren, also die Tour Transalp habe ich ein bisschen im Auge mit einer Freundin von Specialized zusammen, in einem Frauenteam auch, das, ja, wird sicherlich cool. Und ansonsten, ja, ich will einfach wieder ein bisschen zum Spaß auch Bikepacken gehen, so wie ich das bisher gemacht habe.
Und wird das denn wieder mit einem Kamerateam begleitet sein oder machst du das diesmal dann ganz alleine? Also zum Beispiel Italy Divide jetzt?
Nee, da ist nichts geplant. Also ich werde das alleine machen, denke ich. Also bisher ist nichts geplant von irgendeiner Begleitung und irgendwie will ich es auch mal ohne die Kamera im Gesicht machen.
Ich glaube, es ist schon schön, sowas einfach auch mal nur für sich selber zu machen. Also so schön es auch für andere ist, also wirklich schön. Und da sind dir, glaube ich, auch alle dankbar. Das Feedback auf Vimeo ist gigantisch. Alle freuen sich über diesen Film. Also der hat ganz viele Menschen wirklich berührt. Auch wenn ich jetzt hier ein, zwei Mal kritisch nachgefragt habe, ne, das ist eben, ich glaube, das liegt in der Natur der Sache, dass eben bestimmte Leute auch ganz genau hinschauen und zu denen gehöre ich dann auch. Wir sind ja dabei gewesen, wie du gelitten hast, wie du Erfolge gehabt hast. Ganz großes Geschenk an alle, die irgendwie da eine Begeisterung für haben, für Bikepacking, für Rennen, für Ultra, für Frauen im Radsport, so, weil da bist du, glaube ich, auch. Das ist so der erste Film, jetzt abgesehen von so Film von Lael Wilcox, ne, die ja dann oft ihre Partnerin macht und so. Es gibt international schon, da gibt es ein paar, aber so ein wie dein jetzt habe ich noch nicht gesehen.
Ja, danke für das Feedback. Das freut mich natürlich voll. Und es ist auch irgendwie wahnsinnig schön, die Resonanz zu sehen. Und ich hatte auch davor tatsächlich ein bisschen Angst, falls da viel Hate kommt oder falls es, ich kann auch voll verstehen, wenn Leute das blöd finden oder gar kein Verständnis dafür haben, warum man überhaupt sowas macht. Also ich weiß auch nicht so ganz, warum mir das so viel gibt und warum mir das so viel Spaß macht. Aber wenn man diese Begeisterung irgendwie teilen kann und die Erlebnisse teilen, das ist einfach total schön, ja.
Jetzt kommen wir wirklich so ein bisschen zum Schluss und da ist die erste Frage, wer hat dich inspiriert?
Das sind natürlich viele Menschen, aber ich glaube, die wichtigsten Menschen, die mich inspirieren, sind auf jeden Fall meine Eltern und auch mein Bruder, der ganz anders ist als ich, aber von dem ich mir eine große Scheibe abschneiden kann manchmal, der nämlich sehr gelassen und zufrieden ist und weniger stur und rastlos wie ich. Und meine Eltern natürlich, die den Ausdauersport mir irgendwie in die Wiege gelegt haben und auch dieses Gefühl oder mich als Frau, ich gehe in dem Film da so ganz kurz drauf ein, dass ich glaube, dass ich kein Bilderbuchmädchen, keine Bilderbuchtochter bin, aber dafür bin ich meinen Eltern total dankbar, also dass es da irgendwie keine Geschlechterklischees oder Grenzen gab und ich glaube, das ist gar nicht so selbstverständlich. Und ansonsten gibt's natürlich auch sportlich gesehen viele Frauen wie die Lyle Wilcox, die du jetzt genannt hast, oder die Jenny Tuff oder ja, einfach Leute, die Begeisterung für ihr Hobby so nach außen tragen und das mit anderen Leuten teilen, das finde ich total, total super.
Ich habe gerade so ein bisschen hier geknistert, weil ich habe das Zitat mir tatsächlich auch rausgeschrieben, was du gesagt hast bezüglich deiner Eltern. Ich glaube, ich bin nicht so die weibliche Tochter, sagst du im Film. Das fand ich auch ganz, ganz witzig. Also ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ist. Und es ist aber auch sehr spannend, weil du ja so eigentlich sehr weiblich aussiehst, ne? Und dann, das ist ja immer auch das, wo Frauen sich teilweise dann noch mal extra beweisen müssen. Ich sage jetzt nicht, dass du das musst, aber so, ne, dass eben viel so über ihr Äußeres geurteilt wird oder sie über ihr Äußeres beurteilt werden, so.
Genau, und ich glaube, das passiert Frauen oft und ich bin eben eine kleine, blonde, zierliche Frau und ich glaube, mir passiert es im Alltag tatsächlich auch, dass man irgendwie über sein Äußeres halt generell beurteilt wird. Ja, ich finde, dass dieses Klischee von diesem Bilderbuchmädchen einfach völlig falsch ist und ich glaube, dass vielleicht darin auch an dieser gesellschaftlichen Erziehung, dass es auch ein Grund sein könnte, warum so wenig Frauen da am Start stehen und warum da 120 Männer stehen und 7 Frauen und woran liegt es, dass Frauen sich vielleicht unterschätzen und vielleicht in der Lage dazu wären und auch Bock darauf hätten und ja, ich finde, das ist ein großes Geschenk, wenn man davon irgendwie einigermaßen befreit ist und ich wünsche mir, dass das in Zukunft immer weniger eine Rolle spielen wird. Ja.
Ja, die zweite Frage ist, welches Buch du empfehlen kannst oder gerade liest oder?
Ich lese gerade, das ist kein Buch, aber das ist ein Magazin, es ist wieder sehr feministisch, das von Frauen im Outdoor-Sport quasi gegründet wurde. Das ist The Female Explorer. Das ist ein Magazin, das auf einem Crowdfunding-Projekt gestartet ist und da kam jetzt eben gerade die erste Ausgabe raus und es ist super schön, auch haptisch sehr schön anzufassen mit tollen Bildern und es ist so ein richtiger 200 Seiten Wälzer an Magazin und da schmökere ich mich gerade so durch. Und dann gibt's noch ein paar andere Bücher, ich glaube, die wurden aber in deinem Podcast schon genannt, also das Women's Adventure Stories von der Jenny Tuff. Das wurde hier, glaube ich, schon angesprochen. Und noch was ganz anderes, das ist ein Roman, das ist auch ein fiktiver Roman, aber dieses Buch heißt Wildnis ist ein weibliches Wort. Und das geht auch in die Richtung, also es geht um ein Mädel, die Welt auf eigene Faust irgendwie bereist und dann immer wieder auf diese Geschlechterklischees trifft und ist irgendwie ganz schön, so zur Abwechslung zu lesen. Ja, ansonsten das Buch von der Stacey Sims, aber das wurde hier auch schon genannt. Trotzdem kann man das immer wieder empfehlen, wenn man als Frau viel Ausdauersport macht. Dadurch habe ich auch viel für mich gelernt, also was Ernährung angeht und zyklusbasiertes Training und so weiter. Super spannend.
Ja, super Tipps zwischen den Gästinnen, die hier so waren. Scheinen bestimmte Bücher wirklich irgendwie eine Rolle gespielt zu haben, wenn ich das so jetzt mal so interpretiere, weil, wie du sagst, ne, bestimmte Bücher werden immer wieder genannt.
Ja, aber irgendwie ist es auch gut, die immer wieder zu nennen für die Leute, die sie vielleicht noch nicht gelesen haben.
Definitiv. Jana, wir sind am Ende und es sei denn, du hast noch irgendwas, was du gerne noch sagen würdest oder was dir noch auf dem Herzen liegt.
Unser Gespräch war super. Ich glaube, ich bin alles losgeworden, was ich teilen will.
Sehr schön. Ja, mir hat's auch sehr gut gefallen. Ich lege nochmal allen ans Herz, den Film zu schauen. Three Peaks and In Between. Einfach bei Vimeo eingeben, dann findet man den. Und ja, den kann ich auch sehr empfehlen. Ganz toller Film. Nochmal Props an alle, die da beteiligt waren.
Ja, auch, dass die Jungs sich da so reingekniet haben, ohne zu wissen. Ja, eigentlich auch aus eigener Tasche und eigenem. Es war so ein richtiges Herzensprojekt. Das ist echt total schön.
Voll gut. Dann wünsche ich dir alles Gute für alles, was du vorhast in diesem Jahr. Wir sprechen uns bestimmt nochmal. Ganz sicher sprechen wir uns dann für das Studienupdate, die Studie zum Thema Ultracycling und ja, aber erstmal komm gut ins Jahr.
Danke, das wünsche ich dir auch. Danke für die Einladung in den Podcast auch. Ich habe mich super gefreut.
Ja, was für ein Rennen. 7 Tage, 3 Stunden Schlaf im Schnitt. Ganz schön krasse Leistung. Ich habe es extra nicht vorher gesagt. Normalerweise würde ich das machen. Es gab so ein kleines Ploppen immer mal wieder. Kleine Störungsgeräusche, die habe ich leider durch eine Aufnahme, die ich nicht ganz kontrollieren kann, wenn ich nicht bei mir aufnehme, sondern so digital nicht verhindern können. Ich hoffe, ich schaffe es beim nächsten Mal. Und ich wollte euch es vorher nicht sagen, denn sonst hättet ihr das vielleicht im ganzen Podcast dauernd gehört und wärt da speziell sensibilisiert für gewesen. Er hört sich definitiv über Kopfhörer besser an als auf Lautsprecher. Also falls ihr ihn nochmal hören wollt, dann empfehle ich auf jeden Fall Kopfhörer. Und ich hoffe einfach, es hat euch nicht zu doll gestört. Verzeiht mir also diese kleine Unachtsamkeit und abonniert die wundersame Fahrradwelt. Folgt mir auf Instagram, wenn ihr wissen wollt, wann die nächste Episode rauskommt, und schreibt mir gerne nette Kommentare bei Apple Podcasts oder Podigy, und ja, auch Empfehlungen für Gäste, Gästinnen sind immer willkommen, oder Events, die ihr empfehlen könnt, da kriege ich immer mal E-Mails und freue mich darüber. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Start ins neue Jahr. Bleibt wundersam.